Herzlich willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Wer von uns ist völlig frei von Vorurteilen, die sich auf Hautfarbe oder Herkunft beziehen?
Zum Beispiel werde ich ganz oft, wenn ich neu irgendwo hinkomme, gefragt, woher kommst du? Und wenn ich dann die Antwort gebe, dass ich aus Hannover komme, dann ist das für die Leute nicht zufriedenstellend, weil die möchten eigentlich hören, warum ich schwarz bin. Also die erwarten nämlich immer, dass ich dann meine richtige Herkunft irgendwo in Afrika verrate, die es aber gar nicht gibt. Und das zeigt ja, dass die Leute nicht glauben, dass ich Teil dieser Gesellschaft, dieser deutschen Gesellschaft sein kann als schwarze Frau. Und das ist irgendwie krass, damit aufzuwachsen. Und das hat schon im Kindergarten angefangen.
Ich kann natürlich sagen, als Frau in einer Männerdomäne hatte ich es schwer, aber als weiße Frau hatte ich es deutlich einfacher als schwarze Frau beispielsweise. Und das heißt, ich habe Privilegien genossen, die ich nicht als solche wahrnehme, weil ich sie als selbstverständlich wahrnehme, die aber eine andere Person nicht genossen hat. Das wiederum ist sehr bedrohlich, weil das heißt ja, dass alles, was ich erreicht habe, ich nicht nur erreicht habe, weil ich hart gearbeitet habe, was ich gern glaube, weil es fühlt sich gut an, das zu glauben, sondern dass ich einfach einen Vorschuss hatte, dass ich einen Meter früher starten durfte.
Hallo liebe Menschen und willkommen zu einer neuen Folge des Popkulturfunks. Der eben gehörte Ausschnitt stammt aus der Doku Die Macht der Vorurteile von Denise Dismer und John Cantara, die ihr aktuell in der Mediathek von Dreisat findet. Zu hören sind zuerst die Ruderin Carlotta Nwajide, Sportsoldatin und Europameisterin im Doppelzweier, und als zweites Julia Degner, Professorin für Sozialpsychologie. Auf das, was die beiden da sagen, werden wir in dieser Folge natürlich nochmal genauer eingehen. Mit dabei in dieser Folge ist einer der AutorInnen der Doku, nämlich John. Heute geht es um das Thema schwarze Geschichte, schwarze Geschichten und um Rassismus. Die gute Nachricht vorweg, man kann rassistische Vorurteile verlernen. Die schlechte, wir alle haben sie, selbst wenn wir erklärte AntirassistInnen sein wollen. Und das hört sich vor allem für weiße Menschen wie mich und vermutlich viele von euch nicht gerade erbaulich an. Seien wir ehrlich. Wir wollen alle lieber bei den Guten sein und natürlich bemühen sich die meisten ja auch um Toleranz und vorurteilsfreies Denken. Moment, tun wir das wirklich? Grundvoraussetzung für das Verlernen von Rassismus ist, dass wir strukturellen Rassismus erstmal als gesamtgesellschaftliches Phänomen anerkennen und bereit sind, uns damit auseinanderzusetzen, auch mit uns selbst. Aber es bewegt sich doch auch was. Im Kino sind in den letzten Jahren fantastische Filme zu sehen gewesen von und mit schwarzen Menschen, Persons of Color, indigenen Menschen, vor und hinter der Kamera. Schwarze, deutsche KünstlerInnen wie Nura oder Manuelsen haben erfolgreiche Biografien herausgebracht. Wir reden also auch in dieser Folge natürlich wieder über jede Menge Popkultur. Filme, Bücher, Musik, die schwarze Geschichte und Kultur sichtbar machen. Und die wert sind, gehört, gesehen und erzählt zu werden. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit John.
Wir können anfangen.
Dann
springen wir doch einfach rein.
Genau.
Dann fangen wir doch mal an mit diesen zwei Fakten über dich, die du mitgebracht hast. Die müsstest du jetzt noch mal vortragen.
Ah, okay. Ja, also es gibt zwei Fakten. Erstens, ich hatte mal einen Sonnenbrand. Und zweitens, ich bin in der Ostsee schon mal 50 Meter getaucht. Bin ja Sporttaucher. Ja? Was stimmt und was ist falsch?
Das ist echt fies, weil ich habe eine solide 50% Chance, mich sauber zu blamieren. Ich hatte jetzt auch gesagt, du bist wahrscheinlich sportlich, aber 50 Meter ist auch nicht wenig. Also unser Schwimmer zum Beispiel hat ein 50 Meter Becken, das haben nicht alle. Und reicht mir schon, wenn ich da Bahnen schwimme. Wenn man mich jetzt fragen würde, hast du schon mal einen Sonnenbrand gehabt? Ist natürlich Captain Obvious, ja. Regelmäßig. Ab April gehe ich nicht mehr raus, ohne mich mit 50 einzucremen. Bei dir ist natürlich die Frage. Auf der anderen Seite, in Deutschland wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite, du könntest natürlich auch mal im Land gewesen sein, wo du lange bei dem Dreh draußen sein musstest, wo du dich drauf verlassen hast, ja hier in Bonn oder in Berlin ist es kein Problem. Hier habe ich übersehen, dass das anders ist. Deswegen lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, du hattest schon mal einen Sonnenbrand.
Ja, ich hatte tatsächlich schon einen Sonnenbrand. Einmal in meinem Leben. Und zwar richtig heftig. Ich kann da sogar eine Geschichte zu erzählen. Ich habe mal für Dreisat einen Film gemacht über den Mars. Der ist ja jetzt gerade wieder in Nachrichten mit Perseverance. Und ich bin dafür an die NASA Desert Research Station Arizona gefahren. Und damals haben wir so eine Kooperation gemacht, Dreisat und die FAZ am Sonntag. Und ich hatte meinen Kollegen von der Wissenschaft, Ulf von Rauchhaupt, dabei. Wenn man Ulf kennt, mein liebster Freund, Ulf ist so weiß, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der ist so bleich. Ja, der sitzt da und es ist irgendwie richtig heiß. Und er steht da und schmiert sich die Sonnencreme auf die Haut und Hut und blond ist der Junge. Und so, ja, sag mal, was machst denn du da? Ja, ich muss die Sonne, also ich muss mich einschmieren. Ich sag, ich muss das nicht. Ich bin ein Afro. Ich brauche das nicht. Ja, und was ist passiert? Wir latschen da in diese Wüste rein und es ist unglaublich heiß und ich habe natürlich keine Mütze auf und habe mich nicht eingeschmiert. Und wir sind den ganzen Tag draußen an der Mars Desert Research Station. Das ist ist eine Wüste, die sieht aus wie der Mars. Und da haben die Wissenschaftler halt so ein Mock-up hingesetzt und haben vor allen Dingen Isolationsexperimente gemacht. Wie geht das eigentlich? Wie hält man das aus? Ja, jahrelang auf diesem roten Planeten und da ist nichts, ja, da ist gar nichts. Es ist nur in dem Fall heiß. Ich hab mir ja so die Fresse verbrannt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ey, Valentina, mir ist die Lippe aufgesprungen. Ich hab eine Woche, sind wir ja noch dort rumgefahren, eine Woche lang konnte ich fast nicht sprechen, weil ich hatte blutige Lippen, ist alles aufgeplatzt, meine Haut hat sich gepellt und ich hab mich dran erinnert, wie schlimm das für meine Mutter war, die ja sehr hell war, viele Sommersprossen hatte, rote Haare. Und meine Mutter hat sich als Krankenschwester ja in vielen Nachts gearbeitet und hat sich dann mit uns Kindern ins Melkbad in Bonn auf dem Venusberg gelegt, ist sofort eingeschlafen, hat sich regelmäßig im Sommer im Freibad einen Sonnenbrand zugezogen. Und ich weiß noch, wie wir als Kinder ihr die Haut so abgezogen haben. So die Flocke.
Ja, das ist Worst-Case-Szenario halt, ne?
Es war schlimm, ja. Und ganz ehrlich, ich habe da so was von drunter gelitten. Also ich konnte da zum ersten Mal nachempfinden, wie das überhaupt ist, einen Sonnenbrand zu haben. Weil tatsächlich, ich hatte vorher noch nie einen. Ich hatte schon mal eine Rötung oder so und wusste auch, aber ich habe das nicht ernst genommen. Wirklich nicht. Ja, das ist das, wo ich ganz sagen muss, also da habe ich gelernt und mein habe große Abbitte meinem Freund Ulf von Rauch gegenüber geleistet, den ich da so richtig hochgenommen habe und gedacht habe, naja, ne, mir passiert das nicht und na klar ist mir das passiert. Also ganz schön schlimm. Ja, schwarze Menschen können auch einen Sonnenbrand kriegen und das tut weh, wie bei allen anderen Menschen. So.
Ja.
Und die zweite willst du auch wissen?
Das, die 50 Meter?
Ja.
Ja.
Es war auch eine schöne Filmreise. Da waren wir nämlich in der Ostsee. Und ich war ja bei der Marine vor langer, langer Zeit. Ausgerechnet Sanitäter bei den Minentauchern und Kampfschwimmern. Jetzt war ich kein Kampfschwimmer und auch kein Minentaucher, sondern ich war der Sani, ja? Aber du hast natürlich mit diesem Tauchen dann mit zu tun. Und Ich war dann irgendwie nach der Bundeswehrzeit, bin ich dann Sporttaucher geworden und ich bin schon viel getaucht und gerne, ich tauche sehr, sehr gerne. Und dann machen wir einen Film über ein deutsches, ja, eine kaiserliche Korvette, glaube ich, die im Ersten Weltkrieg gesunken ist und die hatte einen Bugzieher. Und dieses Bugzieher sollte abgeformt werden unter Wasser. Liegt vor Rügen 50 Meter unter Wasser. Und die ganze Menge Taucher, die da runtergehen und das irgendwie versuchen, irgendwie mit so Plastik-Molds abzuzeichnen, damit man dieses Bugzieher irgendwie nochmal sehen kann. Naja, irgendwann juckt's mich natürlich. Ich will mit. Ich sage, ich will auch da runter. Sonne, heiß im Juli. Und ich denke mir, super, ich will da auch runter. Und ja, kannst du denn? Ja klar, hier, ich habe mein Privé dabei, alles klar. 50 Meter, ach, schaffe ich. Na logisch. Ja, was ist passiert? Ich hatte unterschätzt, wie kalt die Ostsee ist, auch im Hochsommer. Und du musst dir vorstellen, meine Tauchbuddies, die hatten alle Ganzkörper Tauchanzüge dabei, wo richtig mit Luft drin ist und so weiter. Und ich hatte nur einen dicken Neopren. Und ich springe mit meiner Flasche ins Wasser und krieg einen Kälteschock. Hab sofort, hyperventiliere sofort. Ja, geht nur noch. Ja, wirklich ganz schlimm. Und ich greife nur noch das Tau. Holt mich hier wieder raus. Ich bin noch nicht mal richtig unter Wasser gewesen. Da hing ich da wie so eine dicke Krabbe. Hing ich an diesem Tau. Dann haben die mich da rausgezogen. Ja, kannst du dir natürlich vorstellen. Also, das war eine echte Blamage. Ich wäre sehr gerne darunter getaucht.
Ja, ich kann es sogar nachvollziehen. Also ich finde Tauchen, ich gucke solche Filme wahnsinnig gern, aber ich kann echt nicht mal so einen Ring aus dem Wasser hochholen, ohne dass mir die Ohren abfallen. Ich krieg dieses mit dem Druckausgleich nicht hin. Ich finde es irgendwie unangenehm und irgendwie auch so ein bisschen. Also mit einer Flasche kann ich mir noch weniger vorstellen, weil ich dann irgendwie Panik kriege. Nur ich denke, das ist alles so beengend irgendwie. Aber frieren, das kann ich total nachvollziehen, weil das weiß ich schon vom Wakeboarden. Da habe ich am Anfang, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, auch gedacht, das könnte ich, selbst im Sommer, kannst du das eigentlich nicht mit Shorts und Bikini-Oberteil machen oder so. Das ist auf dem Main, ne? Das ist total kalt. Du brauchst dann 1000 Versuche, dann hängst du da im Wasser. Irgendwann haben die ersten Versuche von mir waren auch echt richtig schlecht. Ich habe gedacht, das kriege ich locker hin, ich kann Snowboard fahren, das halt. Ich kam mit dem Arsch nicht auf dem Wasser raus. Ich versuche mich mit den Armen rauszuziehen, konnte 3 Tage lang die Arme nicht bewegen. Und irgendwann hatte ich so blaue Lippen, dass die gesagt haben, komm, lass gut sein. Wir probieren das schon morgen nochmal. Und seitdem, irgendwann habe ich es dann auch hinbekommen, aber seitdem leiche ich immer ein Shorty oder so, weil das ist einfach, die wird echt schnell kalt dabei. Ja. Und in der Ostsee kann ich mir solide vorstellen. Ja. So Nebenarm von meinen ist nicht ganz so kalt.
Ich bin Warmwassertaucher. Ich bin ja sogar Warmwasserduscher, bekennender, ja. Also Warmduscher. Ich kann das nicht. Ist mir zu kalt. Ja, kaltes Wasser ist.
Seit ich ein paar Mal auf Island war und da in Schwimmbädern, kann ich auch in deutsche Schwimmbäder nicht mehr gehen, weil das ist lächerlich. Hat mit warmem Wasser nichts zu tun. Überhaupt nichts. So. Genau. Dafür allein würde ich nach Island ziehen. So, bevor wir jetzt komplett abschweifen in lustige Anekdoten, hole ich hier mal meine Zettel. Normalerweise stelle ich mir immer das Laptop hin, aber irgendwie habe ich festgestellt, ich bin eher so ein Zettel-Papiertyp. Deswegen raschle ich vielleicht hier ab und zu mal.
Kenne ich.
Lass uns mal in die Doku reinspringen. Ich habe dir ja erzählt, welche Ausschnitte ich da zeige. Und ich würde gerne mal gleich anfangen mit der Aussage von Carlotta, die ja sagt, dass diese Frage, wo kommst du wirklich her, dass man das im Prinzip nicht einfach so als, sagen wir mal, unschuldig neugierige Frage abtun kann. Auch wenn das wahrscheinlich die meisten von uns spontan, denen das noch nicht gesagt wurde, dass es halt ja nicht so smart ist. Würden das vielleicht so tun. Kann man das noch genauer erklären? Also, wenn ich mich reinversetze, wenn ich gefragt werde, irgendwo in Berlin auf der Republika zum Beispiel, wo ich herkomme, dann sage ich Frankfurt, dann ist das Thema meistens beendet. Oder man sagt halt, hartes Pflaster oder sowas. Das war es dann eigentlich. Dann will natürlich keiner wissen, keine Ahnung, bist du hingezogen? Oder wo kommt deine Oma her? Das fragt niemand. Und wenn es einer fragen würde, fände ich es zwar wahrscheinlich nicht schlimm, würde mich aber zumindest fragen, so, naja, das ist jetzt nicht direkt Smalltalk-Thema, das ist irgendwie ein bisschen übergriffig. Aber in ihrem Fall hat es ja nochmal eine ganz andere Konnotation. Und das sagt sie ja auch nochmal, das erläutert sie ja zumindest, indem sie sagt so, was die Leute eigentlich wissen wollen, ist, warum bist du schwarz? Wie kann man Leuten vermitteln, weil das begegnet mir auch in Diskussionen also häufiger mal, dass das eben nicht einfach nur eine neugierige, harmlose Nachfrage ist. Zumindest nicht, wenn man sie irgendwie 20 Jahre seines Lebens hört.
Ja, also das ist halt irgendwie ein bisschen problematisch, wenn du... Also grundsätzlich ist die Frage ja nicht problematisch. Wo kommst du her? Das will ja jeder wissen. Du kommst aus Frankfurt? Okay, ich komme aus Bonn. Das ist ja die Nachfrage. Ja, aber wirklich, also in echt, wo kommst du denn wirklich her? Ja, ich komme aus Bonn, und zwar aus Poppelsdorf. Ja, das ist mitten in der Stadt und mit einem wunderschönen Poppelsdorfer Schloss und so weiter. Ja, da komme ich her. Und meine Mama kommt aus Nüss, ist ein Nüsser Mädchen, ne? Und ich spreche auch den lokalen Slang, ja? Da bin ich mit aufgewachsen. Aber das wollen die Leute nicht wissen. Die wollen dann investieren weiter. Das heißt also, dieses Insistieren, dieses Nicht-Akzeptieren, dass man in Deutschland geboren sein kann oder dass man daher kommt, das ist ja eher das Verrückte, weil und das auch das weht, was weh tut auf die Dauer. Ja, das tut beim ersten Mal nicht weh, das tut auch beim zweiten Mal nicht weh, beim dritten Mal wird's lästig, beim vierten, fünften, tausendsten Mal ist es einfach so nervig, dass du denkst, okay, warum können die eigentlich nicht sich vorstellen, dass jemand, der so aussieht wie ich, in Bonn geboren sein kann und da auch herkommt und da seine Wurzeln hat. Das heißt ja im Umkehrschluss, du gehörst nicht zu uns. Du bist nicht Teil dessen, was hier zu dem, was wir Heimat nennen, dazugehört. Und das ist das Problem. Das ist nicht die unschuldige Frage, die das Problem ist, wo kommst du denn her? Das will ja jeder wissen, ich auch, ja. Sondern es ist die Nachfrage, und zwar die tausendste Nachfrage, die langsam unverschämt wird. Und wo ich dann auch nicht mehr zurückhalte, ja, also dann sage ich auch eben mal was, weil mir geht's wirklich auf die Nerven. Und schlimmer wird's ja dann noch, wenn es nicht bei der Frage bleibt, sondern handgreiflich wird. Also Valentina, wie oft gehen die Menschen durch die Haare und fassen die an und sagen, hey, ist ja so komisch glatt, ist ja echt irgendwie ein bisschen eklig, ne? Also so diese Haare, die ja so runterfallen, die haben ja gar keine Struktur. Was ist denn damit los? Ja, das macht ja keiner, oder? Oder nee. Ist dir das schon mal passiert, dass man dir durch die Haare geht? Bestimmt seitdem du Kleinkind warst nicht mehr, nee, oder?
Genau, als Kleinkind ist das durchaus, kommt das vor. Ja, das ist aber was völlig anderes.
Bist du süß, Wuddel, 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 ne? Ja. Ja, bei mir geht man als Erwachsener durch die Haare und will mal gucken, darf ich mal? Ja, wie komme ich denn da auf diese Idee? Also, ich halte das für übergriffig. Darf ich dir mal in die Haare fassen? Nein, darfst du verdammt nicht. Und wenn du das tust, hast du eine kleben. Ja? Sei doch nicht so aggressiv. Ja, ich will gar nicht aggressiv sein, aber ich will auch verdammt nochmal nicht, dass du mir durch die Haare gehst. Warum gehst du mir durch die Haare? Bin ich dein Freund? Haben wir eine Beziehung? Irgendwie... Das ist total übergriffig. Und viele weiße Leute sehen es nicht. Die sehen überhaupt nicht diese Übergriffigkeit. Die meinen tatsächlich, sie dürfen mal, darf ich mal aus ihrer Neugierde heraus? Jedes Kind darf das bei mir machen. Jedes Kind. Ja? Ich mache das bei Kindern auch. Geh auch mal, na, du Wuschelkopf, wie geht's dir? Alles in Ordnung? Meine Nachbarskinder hier überall. Ja? Also, das ist eine Form von Zärtlichkeit, von Form von Zuneigung, das so ein bisschen, ne? Aber erwachsenen Menschen durch die Haare gehen? Hallo? So sind wir näher.
Ja.
Also, das geht nicht.
Ja,
und das ist das Weitere.
Ja. Ne?
Der weitere Punkt.
Ja.
Also eine direkte Linie zwischen woher kommst du und ach, eigentlich doch auf Afrika hören wollen und dem in die Haare gehen.
Ja, ich denke halt, also Ich weiß das natürlich. Das ist ja auch immer wieder, also gerade zuletzt häufig Thema gewesen. Trotzdem glaube ich, muss man es, ist es nicht verkehrt oder ist es vielleicht sogar nötig, dass man das immer wieder genau erklärt, auch wenn es nervt, einfach weil ja auch Menschen zuhören, denen vielleicht diese Zusammenhänge oder diese kleinen Gefühlsebenen nicht so klar sind. Ja, weil das spielt sich ja manchmal auch auf so einer Mikroebene ab, aber das metert sich halt auch auf, so wie du es ja schon beschrieben hast, dass das halt bei der ersten, zweiten, dritten Frage natürlich einfach nicht so tragisch ist, aber wenn du das quasi, wenn es halt deine Biografie wird, metern sich da so Mikroaggressionen auf und irgendwann verliert man da halt auch mal die Geduld. Da habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, wenn, keine Ahnung, das ist jetzt auch schon ewig her und das würde er vielleicht heute auch nicht mehr so lösen, aber ich habe auch ein gewisses Verständnis damals gehabt für Moses Pelham, der sich irgendwann nicht mehr von diesem Metzgersohn verspotten lassen wollte und gesagt hat, so, weißt du was, Digga? Schluss jetzt. Also natürlich würde ich...
Ja, das ist so eine ehrliche Antwort gewesen, finde ich, ja, also die ja. Moses da gegeben hat. Fand ich eine sehr ehrliche Antwort. Ich erinnere mich, dass ich als Junge und Jugendlicher ähnlich reagiert habe wie Moses. Ja? Ich war sogar verschrien als jemand, der sagen wir mal, eine lockere Faust in der Tasche hat. Einfach weil mit 15, 16 war ich überhaupt noch nicht so artikuliert, konnte ich überhaupt nicht in Worte fassen, was mir eigentlich wehtut. Ich war halt klein und schnell und stark. Und klein, schnell und stark heißt, ich habe selbst größere niedergeboxt, wenn es drum ging, um die Wurst ging. Nicht gerne, überhaupt nicht gerne. Es hat mir mehr weh getan als dem. Aber ich war auch satt. Ich konnte es nicht mehr hören. Also und das ist natürlich, wenn nicht in der Lage bist, das verbal zu lösen, weil du das nie gelernt hast, das verbal zu lösen, argumentativ jemanden in die Schranken zu weisen, dann bleibt dir nicht viel anderes. Und die Mikroaggressionen, von denen du sprichst, die gibt's tatsächlich. Die verwunden, es ist, wie sagt man, Death by a thousand cuts. Das ist, weißt du, du blutest irgendwann aus und kannst dich nicht mehr wehren. Und das ist schon fast Selbstschutz, dann irgendwann zu sagen, stopp, jetzt nicht mehr. Es geht nicht mehr, es passt nichts mehr rein. Ich meine, Kapazität an Müll ist erschöpft. Ich kann nicht mehr Müll fressen, geht nicht. Und da sind viele. Carlotta hat das, glaube ich, ziemlich gut in ihrem O-Ton beschrieben.
Ja, das tut sie auf jeden Fall. Ich glaube, es ist natürlich unterschiedlich. Es kommt auch ein bisschen auf das Netzwerk an, was man hat. Also ich habe beispielsweise vor ein paar Monaten die Biografie von Nura gelesen und auch ein Interview gehört zu einem ähnlichen Thema mit Hatnett Tesfay. Und jetzt ist die eritreische Community in Deutschland relativ groß. Und je nachdem, wo man lebt, hat man da offenbar auch ein wirklich ganz gutes Netzwerk. Und gerade als Jugendlicher ist Identität unglaublich wichtig. Du brauchst eine Identität, wo du dich zugehörig fühlst. Das ist ein wichtiger Teil vom Erwachsenwerden. Wenn der fehlt, dann steigert das natürlich auch noch diese Mikroaggressionen. Die sind dann noch härter, weil du halt irgendwie auch keinen Abgleich hast und keinen Ausgleich. So. Und das ist zum Beispiel das finde ich, erzählt Manuelsen ganz gut, der mit Sicherheit nicht ganz zu Unrecht auch polarisiert, weil er natürlich eine relativ starke Meinung in vielen Bereichen hat. Der sagt zum Beispiel, also Gewalt ist keine Lösung, nicht die erste Lösung, aber vielleicht ist es die dritte oder die vierte. Aus seiner Biografie heraus kann ich es nachvollziehen, auch wenn ich natürlich sagen würde, aus meiner Warte, ist halt auch schwierig. Wir können das eigentlich nur begrenzt akzeptieren. Auf der anderen Seite, ich kann es aus seiner Biografie halt verstehen. Wenn du der einzige Mensch, wenn du kein Spiegelbild hast, du bist, er beschreibt es, also der kommt aus Mülheim, ist in den 80ern groß geworden, er war der einzige Schwarze. Und der Rassismus, den er beschreibt, der beginnt so früh und ist so schmerzhaft, dass der einfach mit 9 oder 10 Jahren angefangen hat, dann halt wirklich zu sagen, so, der hat das von seinen Eltern auch gehört. Du musst das verbal lösen, du musst klüger sein und dich darauf nicht einlassen oder so. Aber das geht halt auch nur begrenzt gut.
Ja, aber weißt du, wenn wir über Afrodeutsche reden, dann reden wir ja nicht über einen monolithischen Block, sondern wir reden über eine Gruppe von Menschen, die Deutsche sind, die zufälligerweise eine schwarze Haut haben, aber ganz unterschiedliche Geschichten haben. Das liegt zum Teil an der, sagen wir mal, in den unterschiedlichen Wellen, die die schwarze Migration nach Deutschland hatte. Du musst dir das so vorstellen, die ersten Schwarzen, die zumindest in der Geschichte nach Deutschland kamen, oder das, was mal Deutschland werden sollte, das waren römische Legionäre, sagt man zumindest. Ja, das ist die Legende vom heiligen Mauritius, die kennst du vielleicht. Ja, die thebaische Legion, die sozusagen aus Afrika kamen und am Rhein stationiert waren, ja, vor über 2000 Jahren. Also, die sind alle hier in diesem, bei den Germanen gewesen. Trier, Bonn, Köln, ja, alles wunderbare römische Gründungen, Mainz, ja, die irgendwie, wo alle möglichen Legionäre stationiert waren, die aus dem gesamten Weltreich der Römer kamen. Und die haben sich alle mit den Locals sozusagen, die sind in den lokalen Genpool eingeflossen. Immer schon. Ja. Da waren die ersten Schwatten, die nach Deutschland kamen, ne? Von dem wir wissen. Dann hast du, in 1508, glaube ich, hat Albrecht Dürer einen sogenannten Äthiopier in Augsburg gezeichnet. Ja. Dürer hat einen Schwarzen, einen Mohren in seinem Wappen, ja. Es gibt hunderte von deutschen Städten, die in ihren Stadtwappen Schwarze haben, ja. Coburg zum Beispiel. Das ist ein Zeichen dafür, dass Schwarze eigentlich seit Jahrhunderten in Deutschland oder das, was mal Deutschland werden sollte, gelebt haben, ja. Die Brandenburger haben in Ghana eine Kolonie gegründet, ja, Groß Friedrichsburg, da war ich schon mal, kannst du dir mal angucken, in Ghana, heute noch, ja, die Brandenburger waren eine der ersten, die die sogenannte Hofmohren importiert haben nach Deutschland, an die deutschen Fürstenhöfe und so weiter. Dann gibt es die, natürlich, das deutsche Kolonialreich, das zu spät gekommene. Es gab Migration von weißen Deutschen nach Afrika und es gab die Migration von Schwarzen ins Mutterland Deutschland, ja. Es gab sogar schwarze Soldaten, die im Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite gekämpft haben, die sogenannten Askari. Viele von denen haben nach dem verlorenen Weltkrieg in Deutschland gesiedelt, ja. Es gab Kolonialafrikaner, die in Deutschland gesiedelt haben. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg gab es unglaublich viele schwarze Amerikaner, die Deutschland seit über 40 Jahre lang besetzt halten. Das waren ja alles junge Männer. Wenn du so 20, 21 bist, dann bist du keine Nonne. Dann gehst du raus und hast natürlich Beziehungen. Und das war bei den schwarzen Amerikanern ganz genauso, bei den schwarzen GIs. Das sind die sogenannten War Babies, ja? Die Besatzungskinder, 50er, 60er Jahre. Es gibt eine Bundestagsdebatte aus den 50er Jahren, da fragt sich der Deutsche Bundestag, ach, was machen wir denn mit den über 10.000 Negerkindern, das N-Wort habe ich jetzt gesagt, in den deutschen Kinderheimen, ja, die von ihren Müttern nicht gewollt waren. Beziehungen, ja, Produkt der Beziehung einer weißen Frau mit einem schwarzen GI, der viel mehr Geld hatte als sie, also ich will das nicht Prostitution nennen, ja, sondern Überleben, ja. Diese Kinder, was machen wir mit diesen Kindern, ja? Viele sind in die USA verschickt worden, weil das Klima ja hier nicht so gut ist in Deutschland. Das sind die 50er Jahre. In den 60er Jahren kamen Studenten aus Afrika nach Deutschland. Mein Vater war einer von denen, ja. Dann hast du die 80er Jahre, da kamen die ersten Eritreer schon, ja, nach Deutschland. Also es ist eine unglaublich heterogene Community, und ich rede nur von Afrodeutschen, ja, ja. Also von Menschen, die afrikanische Wurzeln haben, ja, egal, ob sie jetzt beide Eltern afrikanische Wurzeln haben oder nur einer davon. Aber das sind, du siehst, wir reden über Jahrhunderte deutsche Geschichte, die mit diesem Nachbarkontinent Afrika verknüpft ist und natürlich mit Menschen verknüpft ist. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und dann kriegst du immer wieder gesagt, trotzdem gesagt, ja, aber dazu gehören eigentlich nicht wirklich. Ja?
Ja, das ist, du sprichst ja was Wichtiges an, weil es gibt diese Einwanderungsgeschichte in Deutschland, aber wir reden offenbar zu wenig drüber. Es findet ja nicht statt, es findet ja auch in der Schule nicht statt. Das Thema Kolonialismus kommt zu kurz. Und ich befürchte, dass natürlich auch die Politik massiv dran schuld ist, zum Beispiel, dass sie sich seit, weiß ich nicht, Jahrzehnten dagegen wehren, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, was es einfach, es ist so, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Und dann ganz oft so getan wird, als wären wir schon eine homogene Gesellschaft, wo die wenigen schwarzen Menschen, die hier leben, auffallen. Das ist natürlich Käse. Das passiert nur, wenn man nicht über die Geschichte redet oder über diesen Teil der Geschichte. Deswegen gibt es ja sowas wie den Black History Month, auch wenn der in Deutschland vielleicht noch eine zu kleine Rolle spielt. Ich glaube, dass er eine größere spielen müsste. Aber was ich auch gelesen habe letztes Jahr, ist die Biografie, oder beziehungsweise ist eigentlich eine Mischung aus Sachbuch und Biografie von Alice Husters, die das Thema ja auch aufmacht. Und wenn man ihre Perspektive, das ist eben jemand auch, die wesentlich jünger noch als wir ist, das ist aber ja eben auch wichtig, weil das ist die Perspektive von heute. Und selbst da stellen wir ja fest, dass offensichtlich das Thema überhaupt nicht präsent ist. So, wie die Gesellschaft heute aussieht. Das fällt einfach irgendwie so ein bisschen hinten runter. Und da will ich jetzt, worauf ich hinaus will, ist, du bist ja einer der Gründer von einer Organisation, die nennt sich inzwischen Initiative Schwarzer Deutscher oder Schwarzer Menschen in Deutschland. Das hat sich, glaube ich, mal geändert. Und das ist ja genau der Grund, warum die eigentlich gegründet wurde, ne? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen.
Ah, also ich bin in Berlin einer der Mitgründer, ja, der ISD, Berlin, der Initiative Schwarze Deutsche hieß damals und heißt mittlerweile Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Weil es geht natürlich nicht nur um die Problematik, mit der wir uns beschäftigen, das zieht ja nicht nur auf Menschen mit einem deutschen Reisepass, ja, sondern alle Menschen, die schwarz sind und eine afrikanische Wurzeln haben oder einfach nur schwarz sind, die können auch indische Wurzeln haben, ja, und schwarz sein, die sind schwärzer als ich, ja, das ist also hier heißt jetzt ISD, und diese ISD, die ist parallel entstanden eigentlich. Da hieß sie noch nicht ISD, da sind Gruppen entstanden in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet, weil da ein großer Cluster war von schwarzen Deutschen, eben weil da so viele Amerikaner stationiert waren.
Ja, es gab hier lange eine große Airbase und in Rheinland-Pfalz angrenzend natürlich entsprechend auch. Das ist ja sehr wenig geworden, aber das war ein großer Faktor.
Das war ein Riesenfaktor in Berlin sowieso, in West-Berlin. Ja, da war der ganze Süden, amerikanische Zone. Ja, dann hattest du in München, aber auch im Kölner Raum, in Hamburg, überall hattest du Leute, die mehr oder weniger parallel sich gefunden hatten, ja, aus der Vereinzelung herausgetreten sind. Und dann gab es ein Buch, das ist 1986 erschienen, das nennt sich Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Das ist ein Buch, das war, kann man gar nicht unterschätzen, also überschätzen, die Bedeutung, die dieses Buch hatte. Ich kam gerade aus der Marine raus und hatte Pläne, nach Berlin zu gehen, um dort zu studieren, und lese in der SZ eine Besprechung über dieses Buch, eine Kritik, und denke mir, das ist meine Geschichte, die da ausgeschrieben ist. Ist ja irre, ja? Und später habe ich dann rausgekriegt oder verstanden, dass das diese afrodeutschen Frauen waren, die von einer amerikanischen Aktivistin und lesbischer Mutter, Audre Lorde, die damals in Berlin lebte, um sich gegen ihren Brustkrebs, glaube ich, behandeln zu lassen. Diese Audre Lorde, die sehr in der feministischen, schwarzen feministischen Bewegung aktiv war, hat so ein paar junge afrodeutsche Frauen um sich gesammelt. Und ich glaube, die hießen Adefra, oder ich weiß gar nicht, ob die Adefra später entstanden ist, oder also jedenfalls diese schwarzen Frauen reden mit der Audre Lorde, und die Audre Lorde hat sie dazu ermutigt, dieses Buch zu schreiben. Das war für mich ein Augenöffner, dieses Buch. Und ich komme nach Berlin und bin am OSI, studiere Mottosur-Institut Politologie, und treffe dort andere Afrodeutsche, die auch gerade irgendwie dieses Buch gelesen hatten, und jemand sagt, wir treffen uns. So, und dann haben wir uns privat getroffen, und dann tauchen diese ganzen Frauen auch auf, die dieses Buch mitgeschrieben hatten. Eine davon war Mai Ayim, eine gute Freundin von mir, ist später dann eine gute Freundin von mir geworden, oder Katharina Oguntoye, genau, die auch das Gleiche. Abena Adomako, die war gerade noch letztes Wochenende bei uns, ja, und hat zusammen mit uns den Rassismusfilm geguckt. Das sind alles Frauen, die dort ihre Geschichte aufgeschrieben haben, und das war der Initialzünder für die afrodeutsche Bewegung, sage ich jetzt mal, in Deutschland. Das ist also eine schwarze amerikanische Lesbe, kommt hin und sagt schwarzen Feministinnen, Augenblick mal, ihr dürft auch die Jungs nicht vergessen. Ja, und dann haben die, das sind immer die Frauen, das muss ich einfach sagen, das sind die Frauen gewesen, die zuerst gesagt haben, wir müssen mal hier was zusammen machen. Ja, und das war einfach Mitte der 80er Jahre genau der richtige Zeitpunkt. Da ist das passiert. Und da haben wir dann irgendwann in Berlin gesagt, jetzt lass uns doch mal einen Verein gründen, damit wir auch irgendwie Gelder beantragen können und sonst wie was irgendwo, das irgendwie nur, wir sind ja Deutsche, also muss seine Form haben, ja, ordentliches Vereinsmeierei. Ja, und wenn du da reinguckst, dann steht da halt meine Unterschrift, ja, nicht nur meine, sondern eben die auch von vielen anderen, die da zusammen mitgemacht haben und die ISD gegründet haben und Black History Month gegründet haben. Den gibt's ja schon seit Jahrzehnten, also wir haben ja mittlerweile schon den 30. Black History Month, mehr als den 30. in Deutschland, den wir jedes Jahr bestimmen. Wir haben Bundestreffen, wir haben alle möglichen Sachen. Also es ist super geworden, und es ist, vor allen Dingen wird das immer wieder von jungen Leuten aufgegriffen. Ja, irgendwann bist du fertig mit dem Studium, hast keine Zeit mehr, musst einen Job machen oder sonst wie was, dann macht das die nächste Generation von Studenten. Und das hat nicht aufgehört. Das gibt's ja immer noch. Und das ist eigentlich die Erfolgsgeschichte, dass es das immer noch gibt. Und die Carlotta zum Beispiel ist auch in der ISD. Ja, und das ist natürlich, also ich hab die so bewundert, die Carlotta in unserem Film, weil da ist so eine junge Frau, die so klar und so ja so powerful spricht, reflektiert einfach ist.
Ja.
Das war ich ja gar nicht. Warte mal. Error. Quota exceed error. You have run out of free disk space to save local backup on this data. I recommend that you stop the recording and clear out some disk space to prevent. So ein Quatsch. Ich habe natürlich nicht. Ich habe ja, doch erst.
Das bedeutet, dass im Zweifelsfall jetzt bei dir keine lokale Aufnahme mehr stattfindet. Aber sie sollte eigentlich bei mir hoffentlich noch stattfinden. Ich sehe jedenfalls.
Bei dir
läuft. Also ich habe keine Warnung. Bei mir läuft auch die Aufnahme ganz normal weiter.
Okay, na gut.
Wir könnten es pausieren und du fängst an, wild deine Festplatte zu löschen, aber das ist vielleicht auch schwierig. Am Ende ist was.
Selbst dich nicht.
Wir riskieren es.
selbst wir riskieren es. Also, ja, worauf ich hinaus will, ist, ich war einfach von Carlotta extrem beeindruckt, wie klar die reflektiert, die über diese Problematik redet. Und das tut sie natürlich auch, weil sie auf ein Backup-System zurückgreifen kann, was wir schon aufgebaut haben, ja, über die Jahrzehnte. Sie ist eben nicht einfach nur so reingeboren, sondern sie konnte, zumindest als sie sich selbst artikulieren konnte, auf Ressourcen zurückgreifen, die wir dann schon entwickelt hatten. Und da ist sie, glaube ich, auch ziemlich glücklich drüber. Trotzdem bleibt ja dieser Prozess des sich Bewusstmachens, was macht eigentlich Rassismus mit mir, der ist ja trotzdem da. Da muss ja jeder von uns durch. Und das hat sie ausgesprochen gut gemacht. Ich bin da sehr, sehr stolz auf sie.
Ja, die ist wirklich wahnsinnig reflektiert. Und die erklärt es halt auch unglaublich gut, so dass man, also dass man das einfach auch versteht, selbst wenn man selbst die Erfahrung überhaupt nicht gemacht hat oder sich zum ersten Mal damit beschäftigt, glaube ich, kann man das unheimlich gut nachvollziehen, wie sie das erklärt. Natürlich auch durch ihre Freundinnen, die ja selbst auch sagen, so ja, wir haben schon auch ein paar harte Debatten gehabt. Das war schon auch schmerzhaft. Aber durch das, was sie halt erzählt hat, verstehe ich es einfach besser. Also das macht ja dann auch was mit anderen. Also insofern sieht man schon, dass sich da was bewegt hat. Wo ich das Gefühl habe, wo es noch ganz stark fehlt, ist bei der Sprache. Weil mir da immer wieder auffällt, dass wir inzwischen arbeiten wir viel mit englischen Begriffen. Wir sagen Person of Color oder Black People. Gut, da hat man vielleicht eher noch eine Alternative. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, englische Begriffe zu nutzen grundsätzlich. Aber ich würde daraus zumindest den Schluss ziehen, dass wir leider auch noch gar keine gescheiten deutschen Worte dafür haben. Die fehlen uns einfach noch. Also wir sind da immer noch schnell mit irgendwie Ausländer oder Gastarbeiter, Begriffe, die halt eigentlich aus heutiger Sicht absurd sein sollten, aber wir haben keine Alternativen entwickelt. Würdest du das auch so sehen, dass es sprachlich tatsächlich, dass wir da sehr hinterherhängen irgendwie?
Ja, also Sprache ist ja etwas, was sich in der Zeit wandelt. Ne? Sprache ist extrem wichtig. Ich finde, es ist nicht unwichtig, wie man jemanden nennt oder wie jemand genannt werden möchte. Das ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Gerade für den Identitätswerdungsprozess ist das wichtig. Es ist auch historisch und kulturell wichtig. Und wir sind ja Deutsche und als Deutsche, ne, im Land der Dichter und Denker, also Sprache ist zentral als Übermittlung von, als Träger von Kultur und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Umso wichtiger ist es, dass man sich nicht irgendwie dass man das immer wieder reflektiert, was macht eigentlich Sprache? Wie verletzend ist denn Sprache? Und das nicht diffamiert, wenn jemand sagt, also das N-Wort, ist, so möchte ich nicht mehr genannt werden. Das ist einfach von der ganzen historischen, mit dem ganzen historischen Ballast, mit dem das kommt, ist das einfach nur verletzend. Ich will das nicht lesen. Ich will das meinen Kindern nicht vorspielen. Ja, also jetzt ist der N-Wort-König bei Pippi Langstrumpf der Südseekönig. Geht doch auch. Ist das jetzt ein Riesen-Affront gegen die deutsche Sprache, dass man das N-Wort austauscht? Oder was ist steckt eigentlich dahinter gegen den Widerstand, das N-Wort nicht mehr benutzen zu dürfen? Ja, da gibt's ja Widerstand gegen. Man wird doch noch mal sagen dürfen, also jetzt kommen die auch noch und wollen uns das wegnehmen, dass wir das N-Wort sagen. Ja, das sind natürlich wirklich fast alles alte weiße Männer, aber es gibt auch ein paar alte weiße Frauen, die so reden und argumentieren. Ich weiß nicht, ich habe im Kindergarten die 10 kleinen N-Lein immer gehört, im Kindergarten. Und ich fand es schon damals im Kindergarten extrem schlimm, was da mit denen alles passiert. Also die werden aufgehängt, ertränkt, irgendwie kommen die auf die härtesten, verbrannt, glaube ich, die härtesten Art und Weise, kommen die zu Tode, diese kleinen N-Lein. Ja? Und die Frage ist, Das ist ja ein absoluter Genozid, der da läuft. Was ist das eigentlich für ein Ding? Ich fand das als Kind schon schlimm, weil alle mich angeguckt haben. Weil für alle war klar, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Ja, wer musste immer den schwarzen Mann spielen? Na, ich. Und ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe damals schon keinen Bock drauf gehabt, aber ich habe jetzt noch viel weniger Bock drauf und ich habe noch gar keinen Bock mehr darauf, dass meine Kinder das im Kindergarten wieder erleben. Das war traumatisch genug. Und ich habe keine Lust darauf, dass meine Kinder so einen Müll vorgesetzt bekommen. Deswegen finde ich den Südseekönig bei Pippi Langstrumpf völlig in Ordnung. Ja, das gibt's einfach, kann man doch machen, ist doch nicht so schwer. Ja,
ja. Und also das ist ja auch völlig normal, dass Bücher werden alle Nase lang, alle 10, 20 Jahre gibt es eine Neuausgabe, die das sprachlich behutsam anpasst, weil man auch manche Wörter gar nicht mehr verstehen kann. So, das interessiert niemanden, solange das nicht offenbar irgendwie manchen Leuten widerspiegelt, sie hätten was falsch gemacht. Das ist manchmal, habe ich so mein Gefühl, das trifft dann die Leute. Ich habe das in ganz banalen, das ist nicht vergleichbar, aber in ganz banalen anderen Zusammenhängen auch schon erlebt. Ich esse seit 20 Jahren kein Fleisch. Und damit gehe ich jetzt nicht groß rausieren, das sieht man mir natürlich auch nicht an, aber es gibt natürlich irgendwie Gelegenheiten, wo ich das mal sagen muss. Und oder Leute das, weil Leute das noch nicht wissen oder ich fragen muss an dem Buffet, was kann ich davon essen oder so. Da habe ich natürlich auch jedes zweite, dritte Mal einen saublöden Kommentar dazu. Entweder irgendjemand, der dann irgendwo Leder entdeckt oder sagt so, ja, aber ich esse nur Biofleisch. Und dann denkst du, ich habe dich überhaupt nicht angegriffen. Ich will nur wissen, kann ich das da essen oder nicht? Fertig. Das nervt ja schon kolossal. Aber das hat natürlich ein Stückchen mit meiner Identität zu tun, aber halt überhaupt nicht. Und das ist aber genau das Gleiche. Die anderen reagieren nur deswegen so, weil sie meinen, sie müssten sich verteidigen. Das hat niemand gewollt. Das hat niemand gesagt. So, es ist, glaube ich, so ein ähnlicher Mechanismus, der da entsteht.
Ja, das glaube ich auch, aber das hat das richtige Wort an. Es geht um Identität, ne?
Ja. Ja. Ich wollte noch auf das haben wir auch kurz angesprochen, von der Doku eingehen. Der Ursprung von Rassismus, das wird ja in deinem Film auch erklärt, oder in eurem Film. Die Kuratorin habe ich auch schon genannt, die ist jetzt aber hier nicht dabei. Ist ja so ein bisschen, ihr führt es zurück auf Kolumbus.
Also ist es zumindest.
Bitte?
Wir haben, glaube ich, ein Leck jetzt gerade drin. Also Denise Dismar, genau. Ganz hervorragende junge Frau.
Ja, das ist die Co-Autorin, die ist jetzt heute eben nicht dabei. Aber ihr zeichnet ja so das Bild, dass natürlich hier Kolumbus, Kolonialisierung von Afrika und Südamerika, dass das ein wichtiger Faktor ist. Und das fällt eben auch zusammen natürlich mit dem Zeitalter der Aufklärung, was dazu massiv auch im Widerspruch steht. Jetzt habe ich interessanterweise natürlich auch Kommentare zu dieser Doku im Netz gefunden. Und da kommt ganz oft der Verweis, na ja, aber es gibt ja auch einen arabischen Sklavenhandel. Und dann zack kam dann der erste Link, in dem dann erklärt wurde, dass das viel schlimmer war. Das ist wahrscheinlich wieder der gleiche Mechanismus. Also hier, wie kann man dem irgendwie begegnen? Da habe ich oft auch keine Argumente drauf, außer das ist hier kein Wettbewerb.
Ja. Nee, aber es gibt schon Unterschiede, ne? Also das schlimme, dunkle Geheimnis der Ashanti, es ist ein Volk in Ghana, aus dem mein Vater kommt, also man könnte sagen, ich bin zur Hälfte Ashanti, ja? Das schlimme, dunkle Geheimnis der Ashanti in Ghana ist natürlich, dass das eine Sklavenhaltergesellschaft war. Es gab auch innerhalb Afrikas immer wieder Sklaverei. Ja, die Araber haben versklavt. Ja klar, die sind auch bis nach Ghana gekommen. Deswegen sind die in Ghana auch nicht so sehr beliebt, historisch einfach. Ja, weil die als Räuber betrachtet werden, die eingefallen sind, von Norden kommt, um Menschen zu rauben. Ja, umgekehrt haben die Ashanti und nicht nur die den Briten auch die Leute gebracht, ja, also die sind am Sklavenhandel, auch am europäischen Sklavenhandel beteiligt gewesen. Das ist ein ganz dunkles, sagen wir mal, reden die Menschen natürlich nicht so gerne drüber, dass Schwarzafrikaner oder schwarze Afrikaner sehr wohl auch am europäischen Sklavenhandel beteiligt waren. Und dann fragt man sich ja, warum, wieso? Das kann doch nicht wahr sein. Wussten die nicht, was auf den Schiffen passiert? Ja, das wussten die nicht. Wir haben ein Konzept von Sklaverei ist in Ashanti-Land eine ganz anderes als in Europa gewesen. Nebenbei, die Griechen, das alte Griechenland, ja, von Sokrates und Aristoteles und Plato, ja, von dem wir immer, also die Basis der europäischen Kultur, Hellas, ja, ist eine Sklavenhaltergesellschaft gewesen. Der Unterschied zum europäischen Sklavenhandel um 1500 herum oder noch früher ist natürlich der, dass da kein Unterschied gemacht wurde, also basierend auf Hautfarbe, sondern jeder konnte da ein Sklave sein. Ja, in Ashanti-Land genau das Gleiche. Ja, da waren keine Unterschiede zwischen hell und dunkel oder es gab keine Hautfarbenunterschiede, auch nicht im alten Griechenland.
Man musste das nicht auf diese Art und Weise rechtfertigen.
Da waren die Germanen. Nein, jeder konnte da Sklave werden. Ja, du warst gefangen genommen und in die Sklaverei geschickt. Ja, das war bei den Pharaonen so. Ja, und das war bei den Azteken und den Mayas so. Es gab auch in China Sklaverei. Ja, also das ist ein Konzept der Sklaverei. Das ist ein Menschen haben überall auf der Welt Menschen versklavt. Aber nirgendwo hat einer gesagt, ich versklave euch, weil ich weiß bin und ihr schwarz seid, ihr seid ja, das ist ja der einzige Unterschied, den man sehen kann. Und wir machen daraus eine Ideologie und sagen, wir sind sowieso was Besseres. Ja, wir stehen über euch und das sieht man schon an der Hautfarbe und ihr seid Sklaven und wir sind eure Herren, weil es da einen Phänotyp-Unterschied gibt. So, jeder, der schwarz ist oder nur einen Tropfen Blut, schwarzen Blut in sich hat, ja, gehört nicht mehr dazu. So, das war die Erfindung von Menschenrassen und das war die Erfindung des Rassismus als Rechtfertigungsgrund für Sklaverei. Ja, um sich das im Kopf überhaupt klar machen zu können, ja, dass man eine Gruppe von Menschen ausbeuten kann. Das hat man damit gerechtfertigt, weil wir sind ja eigentlich alles gute Christenmenschen, oder? Und also man muss schon darauf achten, von welcher Sklavenhaltergesellschaft gehen wir eigentlich aus? Wo ist der Unterschied? Ja, wo sind die Unterschiede? Und wie gesagt, der europäische Rassismus und der europäische Sklavenhandel basiert eben auf dieser Erfindung der unterschiedlichen Menschenrassen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information. Das darf man nicht aus den Augen verlieren.
Ja, unbedingt. Das erkennt man ja auch in den USA noch ganz gut, wo auch lange tatsächlich, weil du das angesprochen hast, das ist sozusagen ein gewisser Anteil von schwarzen Familienerbe regelrecht rechnerisch aufgerechnet wurde. Da gibt es Bezeichnungen für den, habe ich jetzt leider nicht mehr präsent, wenn es sozusagen ein Achtel schwarz war. Das hast du den Leuten nicht mal angesehen, aber wenn man es wusste, war es ein Problem. Also das ist natürlich, wurde in absurde Kategorien, Unterkategorien noch einsortiert. Also mit einer gewissen, möchte ich sagen, europäischen Genauigkeit. Die also halt, ich habe an der Stelle kurz eingeschoben, ich habe eine Buchtrilogie gelesen von einem amerikanischen Autor namens Thomas Mullen, die sogenannte Darktown-Trilogie, also der erste Band heißt Darktown, ich weiß nicht, ob du das kennst, sehr spannende Krimis über die ersten schwarzen Polizisten in Atlanta. Und mir ist dadurch erst auch klar geworden, dass, wir haben ja im letzten Jahr auch viel über Polizeigewalt gesprochen, in den USA vor allen Dingen. Bei uns geht es vielleicht ein bisschen stärker in Deutschland um Racial Profiling. Nicht ganz so gravierende Fälle vielleicht wie in den USA, aber auch da kann man wahrscheinlich noch drüber streiten. Aber in den USA war es vor allen Dingen so, dass die Polizei tatsächlich ja aus ehemaligen Sklavenjägern hervorging. Das wusste ich vorher gar nicht. Also mit dem Hintergrund, dass eigentlich die Amerikaner, als sich die Gesellschaft gegründet hat, Unabhängigkeitskrieg durch war und so weiter, eigentlich keine Polizei wollte, weil sie das zu sehr an ihre eigene Kolonialisierung durch England halt erinnert hat. Dann aber gemerkt hat, wir brauchen irgendeine Form von Law Enforcement. So. Und das ist natürlich eine historische Tatsache, der man sich als amerikanische Polizei auch wahrscheinlich stellen muss. Also das, und das ist vor allen Dingen eine wichtige Info, die vielleicht auch einige Dinge nochmal klar macht. Natürlich ist die Polizei heute, sieht die nicht mehr so aus. Natürlich gibt es auch afroamerikanische Polizisten, asiatische und Latino-Polizisten und so weiter. Aber das ist, glaube ich, eine Information, die ist durchaus eben relevant, weil sie ja bis heute Nachwirkungen hat. Weil das habt ihr ja, das erzählt ihr im Film ja auch, jetzt nicht an diesem Beispiel, aber dass sich halt Stereotype oder rassistische Vorurteile ganz subtil über Generationen halt weitergeben, ohne dass die jemals so genau ausgesprochen werden.
Ja, natürlich. Das ist dieser implicit bias, den wir alle haben. Also wir müssen einfach das konstatieren, alle Menschen, egal welche Hautfarbe sie haben, haben Vorurteile. Alle. Und wir können alle schon relativ früh in unserer Entwicklung schon meistens schon vor unserem 4. Geburtstag Menschengruppen unterscheiden und auch unterscheiden in Hierarchien. Wir können sofort sagen, okay, die da hat ein Kopftuch auf und die sieht, die ist steht auf einem anderen gesellschaftlichen Niveau als die Mama im Kindergarten, die kein Kopftuch trägt. Oder der ist schwarz oder der ist weiß und ich gehöre zu dieser oder jener Gruppe. Ja, das können Kinder schon relativ früh. Das heißt, wenn die 2 Jahre sind und rumlaufen, ist denen das alles scheißegal. Gott sei Dank, so wie wunderbar. Die sind wirklich unschuldig. Ja, es gibt keine Hautfarben da. Aber irgendwann zwischen 2 und 4 bildet sich da ein Bewusstsein heraus, dass die entscheiden, die saugen ja auf, alles auf wie ein Schwamm, so kleine Kinder. Und die kriegen mit, wenn jemand diskriminiert wird und wenn jemand runtergemacht wird und wenn jemand vermeintlich auf einer anderen gesellschaftlichen Stufe steht. Das können Kinder schon relativ früh verinnerlichen und das wird halt, das baut halt auf. Und irgendwann hast du deine Identität als weißer Mann oder als schwarzer Mann und schwarze Frau, weiße Frau. Und das ist eine Geschichte, die echt darauf hinweist, dass wir eigentlich nur was ändern können, wenn wir uns das bewusst machen und wenn wir darüber reden, wenn wir das also Teil ich glaube, schulischen Ausbildung machen. Also da siehst du mal wieder, Bildung ist sowas von zentral. Für mich eigentlich das Zentralste, dass man das thematisiert, das Problem Rassismus in unseren Gesellschaften, auch wo das vorkommt, wie das perpetuiert wird, was man dagegen tun kann, ja. Denn das ist eine erlernte wenn du so willst, das ist eine erlernte Qualität. Die kann man auch wieder verlernen, ja? Man muss kein Rassist bleiben. Das ist eine bewusste Entscheidung. Sie hat natürlich auch was mit Bequemlichkeit zu tun, mit dem Privileg. Also Valentina, wenn wir zwei uns in Berlin um eine Wohnung bemühen und wir stehen mit so vielen anderen vor dieser Wohnung und warten drauf, dass der Hausverwalter kommt und uns diese Besichtigung aufmacht. Ja? Dann stehen da 50, 60, 70, 100, 300 Leute stehen da, je nachdem, was das für eine Wohnung ist. Und dann steht eine Frau mit Kopftuch und dann steht ein Mann mit Bart und da steht einer, der schwarz ist und einer, der asiatisch ist und da steht eine weiße Frau und so. Und wer von uns kriegt die Wohnung? Das kannst du weitermachen und kannst fragen, wer von uns kriegt den Arbeitsplatz? Wer von uns wird befördert? Wer von uns wird an der Grenze aufgehalten vom Zoll? Wer von uns wird in der Straßenbahn kontrolliert? Wer von uns wird, So, das sind die Fragen kannst du dir ja mal stellen. Ich habe da schon meine Antworten drauf und ich glaube, du auch. Und unsere Zuhörer auch, wenn sie ehrlich sind. Das heißt, du hast ein Privileg, Das ist, dem bist du dir gar nicht bewusst, musst du gar nicht bewusst sein, da bist du mit geboren. Und dieses Privileg hilft dir immer wieder in deinem Leben an einigen Stellen den entscheidenden Schritt nach vorne. Du wirst schneller befördert, kriegst einen besseren Job, hast vielleicht, verdienst auch mehr, vielleicht ein bisschen mehr Geld, kriegst die bessere Wohnung. Das ist ein Privileg, da willst du ja nicht drauf verzichten. Jedenfalls, wenn, ja, jetzt musst du plötzlich der Kopftuch tragenden Frau, die den Vortritt lassen. Ja, ich bin hier geboren, das ist mein Land, geh doch hin, wo der Pfeffer wächst. Ja, das glaubst du, wie böse das wird, wenn es auf diese, ja, Sachen runtergebrochen wird. Da bin ich mir nicht sicher, wie zivilisiert wir dann alle noch sind. Worauf ich hinaus will, ist, wenn wir wirklich in einer rassismusfreien Gesellschaft leben wollen, dann müssen wir auch was an diesem Privileg ändern. Wir brauchen gleiche Startbedingungen. Wir müssen einfach, muss klar sein, dass es gleiche Möglichkeiten gibt, gleiches Recht für alle. Ja, keiner von uns würde sich so aufregen und immer noch meckern, und das macht ja auch keinen Spaß, sich dauernd über Rassismus zu beschweren. Ah, Mann, ey, ob man keine andere Themen hätte, ja? Ich habe tausende andere Themen. Aber wenn es nicht notwendig wäre, wenn es nicht diese unglaubliche Ungerechtigkeit gäbe, wenn das Privileg nicht so durchgreifen würde, von oben bis ganz tief nach unten. Und das ist mein Problem damit. Und ich habe mal, weißt du, die Katha Finger, die Redakteurin von Dreisat Wissenschaft, die für diese Sendung zuständig war, die hat ja mich gebeten, dass ich das mitmache, diesen Film. Und ich wollte nicht. Ich habe die Schnauze voll. Ich bin gerne Wissenschaftsjournalist. Ich mache gerne Filme über schwarze Löcher und alle möglichen Sachen. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe in meiner ganzen Karriere nur vielleicht mittlerweile 3 oder 4 Filme gemacht, die das Thema Rassismus hatten oder überhaupt das Thema Schwarzsein behandelt haben. Habe mich immer gedrückt drum. Warum? Weil ja, ganz ehrlich, weil es mir, ich kann es nicht mehr hören. Mir ist es zu viel. Das tut auch immer wieder weh, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das reißt alte Wunden auf. Aber sie hat mich überredet, und ich bin heute sehr glücklich, dass ich diesen Film mitgemacht habe mit meiner Kollegin Denise Dismar, weil es eben immer wieder wichtig ist, dass man den Finger in die Wunde legt. Und nur sage ich mir immer, warum muss ich das denn immer sein? Können ja auch andere Leute machen. Ja, also ich habe es jetzt mal wieder gemacht, nachdem ich jahrelang das nicht gemacht habe, weil ich auch andere Sachen machen will. Ich bin Journalist. Ja, ich will nicht nur ein Thema behandeln.
Ja, naja, also, weil es eben auch so viel mit dir persönlich zu tun hat. Ja, schwarze Löcher ist einfach irgendwie, es ist weiter weg im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber worauf ich hinaus will, weil das auch ein O-Ton ist, den wir vor unserem Gespräch gehört haben, nämlich von Juliane Degner zum Thema Privileg, was wir ja jetzt auch angesprochen haben. Ich glaube, wen man erreichen muss und wo man im Moment eine ganz gute Chance hat, das sind ja gar nicht die unbedingt die da ohnehin nicht mehr zuhören, sondern das sind ja gerade die, die vielleicht selbst sagen, sich selbst als absolut ganz klare, erklärte AntirassistInnen verstehen, die aber vielleicht erstmal anerkennen müssen, so wie Juliane Degner das ja auch tut, okay, ich habe zwei hier, sie ist Professorin und die hat eine Menge erreicht und so, und natürlich möchte sie, ich paraphrasiere das jetzt nur einfach nochmal, was sie gesagt hat, natürlich möchte sie auch gerne glauben, dass sie sich das hart erarbeitet hat, und das sage ich jetzt, hat sie bestimmt auch, aber sie erkennt halt eben auch an, dass sie im Vergleich zu einer schwarzen Frau vielleicht einen Meter vorher starten durfte. Den spürt sie nicht so direkt, weil sie den Vergleich selbst nicht erlebt hat. Ja? Und man hat das ja auch wieder, also ich habe das auch oft in privaten Diskussionen oder Gesprächen, dass jemand sagt so, ja, aber ich hat's tierisch schwer, ich habe das und das und das habe ich gemacht. So, ja, aber Privileg ist halt was du nicht erlebt hast eigentlich. Und das ist halt schwerer zu verstehen dann. Und da können wir vielleicht auch nur überlegen, okay, wie sieht's denn aus? Das hatte ich ja in unserem Vorgespräch schon angesprochen. Natürlich sind die meisten Journalistinnen in meinem Umfeld, die sehen eher aus wie ich. Also da gibt es nicht viel Persons of Color oder schwarze Deutsche oder eine wie auch immer geartete Einwanderungsbiografie. So, das sehe ich ja auch bei zum Beispiel bei den Hospitantinnen, die ich habe. Das sind interessanterweise mehrheitlich Frauen, weibliche Studierende. Ich weiß nicht, was die Männer machen. Die müssen ja eigentlich auch Praktika machen, aber zumindest bei mir schlagen die nicht auf. Und das sind also zu 80% weiße Deutsche. Ich habe überhaupt keinen Eingriff darauf, weil das ist das, was bei mir ankommt. Das heißt, das geht ja offenbar schon viel früher los, dass halt ein Zugang zu einer bestimmten Art von Bildung nicht gegeben ist oder offenbar erschwert ist. Also muss ich davon ausgehen, dass ich ein gewisses Privileg habe. Und die jungen Leute, die nachkommen, das zum Teil auch immer noch haben, ohne denen jetzt unterstellen zu wollen, dass sie das nicht verdient haben, da zu sein, wo sie sind. Darum geht es ja nicht. Aber das ist, glaube ich, was man irgendwie erreichen muss. So dieses Erklären, wir haben ein Privileg, das ist auch erstmal nicht schlimm, aber vielleicht können wir irgendwie einen Schritt zurücktreten. Es geht nicht darum, das hat ja auch Carlotta nochmal irgendwo, glaube ich, ausgedrückt, es geht nicht darum, dass sich irgendjemand was wegnehmen will. Darum geht es nicht. Und das scheint man irgendwie immer doch noch klarer machen zu müssen, als man vielleicht denkt.
Wenn du in dem Wohnungsbeispiel bleibst, ne? Wenn wir zwei da vorne stehen und der Hausverwalter entscheidet sich zwischen zwei Leuten, nicht mehr 200, sondern zwei. Und da stehe ich und da stehst du. Was ist jetzt die Entscheidung? Ja? Also das kann ja 50-50 müsste die Chance sein, ja. Wenn wir beide die gleichen sagen wir mal, Verdienste haben, wir sprechen beide Deutsch, sind beide deutsche Staatsbürger. Der einzige Unterschied zwischen uns beiden ist, du bist weiß und ich bin schwarz. Dann ist die Erfahrung von Alltagsrassismus eben die, dass man sagt, der Schwarze hat einfach weniger Chancen, ja, die Wohnung zu kriegen. Und die weiße Frau hat mehr. Und du brauchst die Wohnung. Du hast ein Kind, du willst irgendwie endlich mal ein bisschen größer wohnen und sonst was, ja. Wenn du die jetzt nicht kriegst, die Wohnung, der Schwarze kriegt die, dann ist das ein sehr kurzer Schritt, doch die Verbindung zu der Hautfarbe zu machen und zu sagen, na, guck mal da, das ist so, ja, das ist leider so, das ist nur zu menschlich, dass man dann eben das doch neidet oder sonst wie was, und zwar in jeder Hinsicht, ne? Also der Schwarze sagt dann, Rassismus, und die andere sagt, guck mal, das hat ja gar nicht verdient, was weiß ich. Worauf ich hinaus will, ist, solange Menschen im Entscheidungsprozess mit drin sind, ja, oder zumindest bei der Arbeitsstelle, wenn das überhaupt keine Rolle spielt, wenn die Human Resources da nicht drauf trainiert sind, diese Vorurteile zu erkennen, die man selber ja immer hat, ja, dann wird das sich daran nichts ändern. Also du musst schon irgendwie zusehen, dass du das konfrontierst, das Thema, dass du das rausnimmst, und dir würde ich einfach vorschlagen, wenn du zu wenig POC in deiner Applikantenbasis hast, dann schreib doch mal die Journalistenschulen an. Dann wird doch mal proaktiv. Guck dich doch mal um. Ich hatte, als ich noch Professor war, bin ich ja jetzt nicht mehr, also ich habe den Titel zwar noch, aber ich unterrichte ja nicht mehr, weil meine Hochschule verkauft wurde. Ich habe immer meinen Studierenden, wir waren bunt ohne Ende, Praktikaplätze besorgt. Und zwar überall. Beim ZDF, bei der ARD, in Ghana. Überall habe ich die besorgt. Und ich habe Weiße wie Schwarze gepusht und irgendwo geguckt, wo die reinkommen. Ja, also es gibt auch die Verantwortung der Leute, proaktiv selber zu gucken, wo finde ich denn die Leute? Ja, mach die Faith Communities, bring die rein. Frag einen Aushang, Mach den in deiner local Moscheegemeinde, in einem local Synagoge, in einem local Church. Mach da einen Aushang. Tu was. Aber versuch mal, die Angebote, die da sind, möglichst breit zu streuen, damit Menschen da überhaupt in die, und sprech die an. Geh davon aus, dass die meisten Menschen mit Migrationshintergrund schon die Erfahrung gemacht haben, die wollen uns nicht. Dann musst du sagen, nein, wir wollen euch doch. Das musst du machen. Ja, dann ja, kriegst
hast
du
natürlich recht. Das kann man einfach auch nochmal in die entsprechenden Communities reingeben, statt zu warten, dass ich auf den Link auf der Website irgendwie einfach von sich aus die richtige, alle melden, die Gesellschaft abdecken oder so.
Genau. Und das ist wir sind ja alle in unseren Bubbles drin, ja. Und da geht's drum, diese Bubbles zu verbinden. Ja. Dass man einfach über die eigene Community hinaus rausgeht und sagt, wir wollen euch haben. Wir suchen euch. Ja, wir machen euch jetzt ein Angebot. Da kannst du ja immer noch die Besten raussuchen. Die kommen im Zweifel gar nicht zu dir, ja. Weil die sagen, ja, ist so Legacy Media, habe ich keinen Bock drauf, ist mir zu alt.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich denke, dass man da Outreach machen muss, um einfach die Leute zu kriegen, ganz speziell die Communities auszusuchen. Such dir doch, geh doch mal zum Statistischen Bundesamt, check mal die Verteilung in 100 Kilometer, ist vielleicht zu weit, 50 Kilometer Umkreis um den Lerchenberg, check mal aus, wie da die Verteilung ist, migrationsmäßig, ja, und wo sind die Hotspots, und dann gehen die Hotspots rein. Ja, sprech die einzelnen Communities an. Mach das klar auf deinen Webpages, dass du nicht nur weiße Leute ansprichst und nicht nur Kerle, sondern eben auch irgendwie die LGBTQI Community genauso wie die schwarze Community oder die Faith Communities. Versuch sie alle anzusprechen. Ja? Dann nur so kriegst du Diversität hin.
Also beim Frauenanteil sehen wir ja gut aus, ja. Ich frage mich aber tatsächlich, wo die männlichen Studierenden sind. Das ist tatsächlich jetzt einfach eine persönliche Frage, weil mir das auffällt, dass das zu 80%. Also ich glaube, ich habe zwei männliche Hospitanten gehabt in den letzten 3 Jahren.
Ja, das ist keine gute Statistik. Nee. Es sei denn, du sagst, ich mache Affirmative Action.
Wir müssen
Action.
Was gut machen. Pass auf, lass uns hier mal einen kleinen Break machen. Wir wollen ja nicht die gesamte Doku nacherzählen. Die verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Die Menschen sollen das ja auch noch gucken. Das ist auch bis 2026 in der Mediathek. Also das hat eine wirklich lange Verweildauer. Gibt keine Entschuldigung, das sich nicht angucken zu können, weil war schon raus. In dem Fall. Aber wir wollten ja noch so einen kleinen Popkultur-Exkurs machen, so wir den nicht jetzt nebenbei immer schon mal gemacht haben. Aber wir wollten ja mal über ein paar Filme reden. Im Zweifelsfall im Zusammenhang mit unserem Thema hier, auch wenn das nicht jetzt kein absoluter Zwang ist. Aber ich habe gedacht, wir machen an der Stelle vielleicht mal unsere Top 3 Filme abwechselnd. Und ich würde dir dann natürlich den Start lassen mit deinem Platz 3 der Filme, die dich so zu diesem
also,
Thema
beschäftigen. Ich habe einen Film, den ich schon vor langer, langer Zeit gesehen habe. Das ist auch eine Trilogie. Christoph Kieslowski, die drei Farben Blau, Weiß, Rot. Das ist für mich, also filmisch, einer der stärksten Filme überhaupt, die ich jemals gesehen habe. Musikalisch auch, weil es fantastische Musik da drin ist, Filmmusik. Es ist so ein Film, der nicht zufällig die Farben der französischen Trikolore drin hat, also weiß, blau, weiß, rot, ja, weil das steht ja für Liberté, Égalité, Fraternité, ja, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit, würde man heute wahrscheinlich sagen, was zentral ist für das freie Individuum, ja, also die Ideen, die Ideale der französischen Revolution die für mich ganz zentral in meinem Weltbild ist. Ja, der Wunsch der Menschen nach Freiheit, nach Gleichheit, nach Geschwisterlichkeit ist ein ganz zentraler, das ist die Basis von allem. Sie schließt ja das schließt den Rassismus von vornherein aus. Ja, soziale Gerechtigkeit ist, glaube ich, auch ganz zentral, um Rassismus zu bekämpfen. Und ich meine, der ökonomische Aspekt in dieser Geschichte ist ja von vornherein klar. Ne? Also Sklaverei ist ja ein ökonomisches Prinzip. Ja, es hat was mit Wirtschaft zu tun, mit Ökonomie zu tun, mit Ausbeutung zu tun von Arbeitskraft. Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit ist für mich eine ganz zentrale Basis für die Antirassismus-Idee. Ja, dass die Menschen gleich sind und dass sie nicht aufgrund eines Merkmals aussortiert werden dürfen.
Ja, ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist auch gelandet, auch wenn es schon älter ist. Klingt auf jeden Fall irgendwie rund, die ganze Geschichte. Also die Idee, ich glaube, das ist auch ganz, ich habe vorhin noch mal ganz kurz nachgelesen tatsächlich, der hat ja auch eine ganz interessante Technik angewendet, diese Filme quasi so fast semi-parallel spielen zu lassen oder so Querverweise drin zu haben. Ne? Das ist irgendwie ganz...
Wir reden immer von dem Herr der Ringen und was da irgendwie alles gleichzeitig, die Filme alle gleichzeitig gedreht worden sind. Ja, das hat der Kieslowski schon mitten in den 80er Jahren gemacht.
Ja.
Und großartig, wie der da die Referenzen, oder einer der schönsten Filme, die ich auch finde, ist natürlich Pulp Fiction. Ja, ist ja auch alles an einem Tag, aber das ist auch dieselbe Erzählhaltung, die du hast, ja. Mhm. Parallel entstehen und die treffen sich unterwegs, ja, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das ist großes Kino. Also das muss man wirklich diese Trilogie muss man wirklich sehen, ja, und sich reinziehen. Das ist filmisch einfach filmemacherisch. Großes Kino, große Klasse, kann man viel von lernen, ja. Könnten auch mehr Redakteure was beim Sender lernen von, wenn ich ehrlich bin, weil denen geht das manchmal so ab, was da an bildstarkem Komponieren möglich wäre, ja.
Ja, das ist das, was tatsächlich Fernsehbeiträge oft fehlt, dass sie manchmal, geht ja nicht um Nachrichten oder so, aber dass man sich durchaus inspirieren lässt von filmischen Mitteln. Das würde, glaube ich, vielen gut tun.
Haben wir ja auch gemacht in unserem Rassismusfilm. Ja. Also, dass wir da filmisch rangegangen sind und das nicht linear erzählt haben. Wir hätten ja auch Carlotta in einem Block erzählen können, Feridoni in einem Block erzählen können, Degner in einem Block, ja, das hätten wir so machen können, Maisha Auma in einem Block erzählen können und dann hintereinander, ne? Das ist so die Art und Weise, wie man das klassisch machen würde, ja. Ist extrem langweilig und nimmt auch den Zuschauer nicht ernst, der ja mitdenkt. Ja, und den musst du schon ein bisschen ernst nehmen. Deswegen denke ich, ist die Erzählweise, so wie wir das jetzt gemacht haben, genau die richtige gewesen. Und das würde vielen, vielen Filmen helfen, wenn das einfach, wenn man da mal drauf vertrauen würde, dass man die Zuschauer mitnimmt. Sonst sieht das alles so formatiert aus. Das wollen sie ja auch, ich weiß, mir ist mir schon klar. Die wollen ja formatierte Filme haben, die überall passen, ja, wo sie glauben, dass irgendein Guru, der sagt, da schauen die meisten Leute zu, dann Formatfernsehen, ja.
Ja, das kann man aber natürlich irgendwie schon oft smarter machen. Also ich meine, da kann man sich durchaus ein bisschen was bei Netflix abgucken, die ja auch eine sehr starke Vorgabe oft auch machen für die Sachen, die sie wie Dokus sein müssen, die sie einkaufen und so. Aber die ja auch sehr stark drauf gucken, wie besetzt wird, wie das auch filmisch umgesetzt wird und so. Das soll ja unterhaltsam sein. Und für eure Doku kann man das mit Sicherheit auch unterschreiben. Das ist einfach, das ist auch kurzweilig und zugänglich. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt hier irgendwie 40 Minuten Schulfernsehen anguckt oder so. Das ist ja auch nicht zielführend, ja, genau. Davon abgesehen.
Das wollen wir ja alle.
Ja.
Nee, Telekolleg 70er Jahre.
Ja.
Mann mit Bart.
Okay. Also würde ich jetzt mal meinen
also
Platz.
Also drei Farben blau.
Ja, das wohl wahr. Dann würde ich jetzt mal meinen Platz 3 hinterher schieben. Und da habe ich tatsächlich eine ganze Weile überlegt, weil ich meine ersten zwei Plätze, wobei ein Ranking jetzt hier in dem Fall eigentlich, das ist ganz oft Käse. Das ist nicht so, dass Platz 2 besser ist als Platz 3 oder so, sondern es sind einfach jetzt erstmal drei. Ich würde das als das, was wir hier machen, so als die drei Filme bezeichnen. Also in meinem Fall, die mich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr so am meisten bekommen haben, weil ich mich mit dem Thema gerade irgendwie auseinandergesetzt habe. Und so auf Platz 3 ist es tatsächlich Soul von der Disney-Film, der letzte. Das ist der erste Disney-Film, der einen schwarzen Hauptcharakter hat, was echt 2020 auch schon krass ist, dass das erst 2020 passiert. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sich durchaus viel Mühe gemacht haben. Disney hat ja inzwischen auch so ein, ich weiß nicht mehr genau, wie sie das nennen, aber so eine Art wie so ein Aufsichtsboard, wo halt auch aus verschiedenen Communities Menschen dabei sind, die dann auch sagen können, ey, so würden wir die Figur, so funktioniert die nicht. Also im Fall von Soul ist es zum Beispiel so, da kommen ganz viele so Tanten vor, weil die AfroamerikanerInnen im Team gesagt haben, oh, das gibt's bei uns ganz oft, dass wir so einen erweiterten Freundeskreis haben, die überhaupt nicht mit uns verwandt sind, aber nennen wir halt Aunties. Das sind Aunties und Uncles und so. So, und dadurch sind halt so sind diese Figuren halt entstanden. Was ein bisschen schade ist für die deutsche Version, ich habe da Gott sei Dank die englische gucken können, aber in der deutschen Version spricht halt den schwarzen Hauptcharakter ein deutscher Schauspieler. Das hat auch, glaube ich, nicht nur für Begeisterung gesorgt. Es ist mit Sicherheit ein guter Sprecher, ist auch ein sehr bekannter Sprecher. Er hat auch andere große afroamerikanische Rollen gesprochen. Ich glaube, der ist LeVar Burton, ist die deutsche Stimme von LeVar Burton, wenn mich nicht alles täuscht. Aber trotzdem ist das, glaube ich, jetzt gerade vor dem Hintergrund dieses Films und der Entstehungsgeschichte so nicht die glücklichste Entscheidung, die man treffen kann. Im englischen Original ist es Jamie Foxx. Das finde ich so ein bisschen schade. Ansonsten wunderschöner Film, ja, nicht unbedingt für Kinder, der ist schon sehr komplex, aber hast du den gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen. Ich finde ihn super. Also ich finde ihn großartig. Wir haben den zusammen hier, ich weiß nicht, Apple TV oder Netflix geguckt und Disney Plus haben wir auch.
Ja, genau, Disney
genau,
Plus.
Also Disney Plus haben wir den gesehen und das war großartig. Wir haben so eine Tradition bei uns in der Familie, dass wir sehr gerne Kinofilme gucken. Wir haben jetzt gerade die ganze Marvel-Reihe nochmal durchgeguckt. Wir waren jetzt gerade bei Black Panther letzte Woche. Jetzt haben wir irgendwie, was war denn das? Infinity War gesehen. Und wir gucken das uns, also jede Woche gucken wir einen Film, um nochmal diese ganzen Verbindungen zu sehen. Also großartig. Und jetzt haben wir uns Soul vor ein paar Wochen angeguckt und wir sind alle begeistert. Also großartig. Wie toll das erzählt war. Und es ist ja eine traurige Geschichte und eine tolle Geschichte aber auch, ja. Also sie ist komplexer, als man zunächst vermuten würde.
Ja.
Ja? Und natürlich, die Musik ist großartig, fantastisch, witzig, die schwarze Community ist gut dargestellt. Also der Barbershop ist mein Highlight. Ja.
Ja, also wahnsinnig charmant irgendwie auch.
Ja, total klasse. Und es ist halt ein wunderschöner Film. Gute Unterhaltung, klasse gemacht. Endlich Zeit, sieht man mal. Also ich meine, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber Soul hat, glaube ich, alle Rekorde gebrochen, ja, am Boxoffice. Hier beim Streaming-Diensten. Ich glaube, war Nummer 1 in Deutschland, überall Nummer 1. Black Panther, Riesenerfolg, ja. Natürlich sind das die Schauspieler, ist auch die Geschichte, aber es ist auch irgendwie, wow, das ist möglich. Damit kannst du auch Geld verdienen. Es wird auch zu einem ökonomischen Faktor, nicht Rassist zu sein. Ja, also das ist eine gute Entwicklung. Also ich finde das toll. Und jetzt will ich noch mehr will so viel Diversität und Buntes haben wie möglich. Ich guck mir gerade bei Netflix diese Tribes of Europa an. Ja, eine deutsche Serie. Ja, klasse gespielt. Ja, super gemacht. Bunt ohne Ende. tolle Bilder. Das ist eine Serie. Ja, es ist jetzt nicht irgendwie Quantenphysik, aber es ist halt irgendwie eine gute Unterhaltungsserie. Ich bin jetzt gespannt auf die nächste Folge. Darum geht's doch.
Ja.
Und das ist super, wie die das hingekriegt haben. Also Diversität kann funktionieren, funktioniert auch in Deutschland. Ja, also wenn man ein bisschen mutiger wäre, dann würde auch der Tatort besser werden.
Ja. Hm. Ja, also, da trauen wir uns natürlich relativ wenig. Aber weil du ansprichst, so, es geht gar nicht darum, dass das jetzt immer alles Hochkultur sein muss, sondern es muss ja in allen Bereichen, allen Genres was geben. Also ich zum Beispiel, Empire mochte ich auch sehr gerne. Ab der zweiten Staffel nicht mehr so gut, ehrlich gesagt. Die erste Staffel fand ich mega gut. Das war die erste schwarze Primetime-Serie in den USA auch. Die zweite Staffel habe ich dann auf Deutsch versehentlich gekauft. Das war das dümmste Idee des Jahrhunderts. Ich habe es nicht gesehen. Das kannst du auch wieder nicht aushalten, wenn das spielt ja in der Musikbranche auch. Und wenn dann irgendwie die Rapper untereinander reden oder so auf Deutsch, das ist wirklich so, da rollen sich die Wurst in den Nägel hoch. Gerade wenn die erste Staffel auf Englisch geguckt hast, fand ich dann nicht mehr so stark. Das wird dann schon sehr seicht. Also muss man echt sagen, so, pff. Aber trotzdem, es ist super besetzt. Also sind schon auch tolle Schauspieler drin. Also das nur am Rande. Ja. Da wären wir bei deinem Platz 2.
Ja, okay. Ja, also für mich auch wieder einer der größten Regisseure überhaupt ist natürlich Stanley Kubrick. Und den habe ich kennengelernt über Blade Runner. Ja, das ist ein Film, ist ja auch Science Fiction. Ich bin ja der absolute Science Fiction Fan. Also war ich immer schon. Ja, das ist aber ein großartiger Film, wie fantastisch der gedreht ist, wie die Geschichte ist super. Und auch hier geht zwar nicht um weiß oder schwarz, ja, es geht nicht um jetzt Sklaverei im Sinne von schwarze Menschen werden versklavt, sondern da sind es die Replikanten, die Sklaven sind.
Es geht um Humanität halt, ne?
Auch. Es geht um Menschlichkeit, ganz genau. Ja. Es geht genau um dieses, genau. Also was macht einen Menschen aus, ja? Der Replikant ist der Sklave, der im Grunde genommen alles machen muss, was sein menschlicher Herr möchte, ja. Aber die Replikanten, die wehren sich, die wollen frei sein. Und es ist halt eine klassische, eigentlich eine Geschichte auch wieder für wir sehen uns nach Freiheit. Die Replikanten haben halt so ein Death Code sozusagen eingebaut, ja, das ja die Hybris des Menschen schlechthin darstellt, ja, also wir schaffen uns ein Abbild, das mit Verfallsdatum, ja, das hat mich unglaublich inspiriert. Ich fand den Film großartig. Harrison Ford mit in jungen Jahren da, wie er da spielt, großartig gemacht. Und da scheint halt dieser Rassismus auch ein bisschen durch. Aber es ist halt kein offensichtlicher Rassismus jetzt im Sinne von, das sehe ich dir an der Nasenspitze an. Sondern diese Welt, die dort ist, die spricht ja Chinesisch, Arabisch, Englisch, alles in einem Kauderwelsch. Diese Stadt, in der er lebt, ist ja so eine Metropolis der Zukunft, wo alles durcheinander ist. Da sind die Menschen total vermischt eigentlich, durcheinander, ja. Diese Replikanten sehen ja auch aus wie so griechische Götterstatuen, ja. Aber es ist halt eine ganz tolle Geschichte, wirklich Menschlichkeit, menschlich ohne Ende. Ein Meisterwerk von Stanley Kubrick. Ja,
ja, ich habe ehrlich gesagt den alten nicht mehr so stark in Erinnerung, den müsste ich eigentlich nochmal nachgucken. Den neueren fand ich so, also bin ich nicht so hundertprozentig dabei irgendwie. Der hat viel, viel schöne Dinge gehabt, aber der war mir ja einfach zu, der wirkte auf mich ein bisschen arg überladen.
Ja, ich bin da so ein bisschen gnädiger als du. Für mich ist das so, ich hab halt den. Der alte ist halt für mich so eine Ikone meines Kinogenusses, also meiner, ich habe den auch schon, wie alt ist denn der? Das ist ja auch schon 30, 40 Jahre alt, der alte, ja. Von wann ist ein Blade Runner eigentlich? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau.
Müsste ich auch nachgucken.
Aber ich habe den als junger Mann gesehen, ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt den Harrison Ford, den gealterten Harrison Ford nochmal zu sehen in derselben Rolle, das hat schon was. Ja, man will ja denken, man will ja mitkriegen, wie ist denn weitergegangen? Ja, wie geht ihm? Ist natürlich nicht Stanley Kubrick, der das erzählt. Der hat das wahrscheinlich auch nicht gemacht, da eine Sequel zu bauen. Aber ich fand's okay. Ich fand's unterhaltsames Kino. Ich glaube aber auch, dass das nicht an Kubrick rankommt, ne? Also von der Erzählung her und so weiter. Das ist schon viel dichter im ersten Teil. Aber ja, ich fand's toll, den nochmal zu sehen.
Ich habe jetzt mal nachgeguckt, Blade Runner, von wann der erste Film war, das ist tatsächlich 82.
Ja, siehst du?
Aber
82, da bin ich
Regie
18.
Ist Ridley Scott.
Hä?
Regie ist Ridley Scott, wenn ich nicht jetzt völlig blind bin.
Das Ridley Scott ist nicht Stanley Kubrick, genau. Oh mein Gott, dann habe ich sogar einen Fehler gemacht. Habe ich im Kopf jetzt gerade mal, kann sogar sein, dass es Ridley Scott war. Ja, richtig, ja. Der zweite ist ja von Ridley Scott, oder? Was habe ich denn? Naja, dann bringe ich das mit 2001 durcheinander. Siehst du mal. Bin halt
ja,
schon
das
älter.
Kann sein, aber du meinst ja trotzdem den Film. Ja,
und ja, Ridley
Scott hat nicht nur irgendwie doofe Sachen gemacht, wie zum Beispiel, ist nicht auch der eine, der hat irgendein, was ich nicht so gut fand, eine Alien-Fortsetzung gemacht, die ganz scheiße war.
Hat der nicht auch Titanic gemacht? Den habe ich übrigens nie gesehen.
Kann auch sein. Ja, also der hat, sagen wir mal, ein breites Oeuvre mit unterschiedlicher Qualität. Titanic 97, James Cameron.
James Cameron.
Ja.
Ah ja, okay. Siehst du, ich kriege die durcheinander. Ja. Das tut mir leid. Also da habe ich den, aber ich finde halt trotzdem Blade Runner einen großartigen Film.
Ja, das tut ihm absolut
auch keinen. Ich bin jetzt sicher, dass es Kubrick ist. Aber Kubrick hat ja 2001 gemacht, den ich auch toll finde.
Ja, ja.
Ja. Aber das ist so, da habe ich mir jetzt zwei verwechselt.
Ja.
Sorry.
Dann schiebe ich mal flott meinen zweiten Platz hinterher. Mhm. Und da war ich mir auch relativ früh sicher, dass ich den da setzen würde. Und zwar Harriet von 2019. Die Geschichte von Harriet Tubman, die ich auch gestehen muss, ich vorher nicht kannte. Die ist noch in Sklaverei geboren in den USA und ist 1913 gestorben, mit wahrscheinlich weit über 90. Das genaue Alter weiß man natürlich nicht. Und ich fand die deswegen so spannend, weil das erstens mal eine sehr starke Geschichte ist, was eben nicht immer so eine Opferrolle auch zeigt. Und ich finde sie auch so spannend, weil es in der Geschichte auch, glaube ich, eine der wenigen Frauen ist, die mal weiß ich jetzt nicht den richtigen Begriff, aber ein Regiment oder ein Bataillon, ich weiß jetzt einfach nicht, wie das ist ja genauer festgelegt, das weiß ich nicht mehr, aber die ist ja dann auch tatsächlich als, die hat man auch gern General Tubman genannt, obwohl sie den Titel, glaube ich, nicht offiziell hatte, aber die ist, abgesehen davon, dass sie ganz vielen Menschen zur Flucht verholfen hat, dass sie selbst geflohen ist, dann immer wieder zurückgegangen ist und Menschen rausgeholt hat aus dem Süden in den Norden, ist sie dann später eben auch im Bürgerkrieg als Soldatin aktiv gewesen oder als Späherin auch. So fand ich wahnsinnig spannend. Also kann ich auch sehr empfehlen.
Ja, ich habe sie noch nicht gesehen. Ich kannte sie natürlich. Ich bin einer derjenigen, der sich freut, wenn Harriet Tubman, wie von Obama versucht und von Biden jetzt hoffentlich durchgesetzt, auf der 20-Dollar-Note erscheinen wird. Yes. Ja, das ist geplant. Fände ich großartig. Eine großartige Frau. Ich habe von ihr gelesen, aber ich habe den Film noch nicht gesehen. Den würde ich mir auch noch mal gerne.
Ja, nee, der ist wirklich ganz toll. Und was ich jetzt vorher auch gesehen habe, es gibt, also ich habe da noch mal nachgelesen, gibt es nicht irgendwas Gutes, was man noch nachlesen könnte über Harriet Tubman? Es gibt nicht so wahnsinnig viele Bücher. Es gibt nur eine etwas ältere Biografie von einer deutschen Autorin. Amerikanische gibt es vielleicht noch ein paar mehr, aber gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte von dem Rang, den ich ihr einräumen würde. Aber es gibt jetzt eine ganz schöne, so eine Bilderbuch-Kinderreihe, die Persönlichkeiten der Geschichte vorstellt. Zwar sehr divers. Und da gibt es auch eine Ausgabe zu Harriet Tubman, die sie vorstellt, was ich schon mal echt einen großen Schritt nach vorne bin. Da weiß ich jetzt gerade nicht, das ist so eine Reihe. Die müsste ich nachgucken, liefere ich gerne nach für die Shownotes, weil die echt sehr schön ist. Da gibt es von von Nureyev bis Harriet Tubman und alle möglichen Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Künstlerberufen oder so, alles Mögliche. Da war sie auch dabei. Das fand ich mich ganz, ganz schön, das zu sehen. Weil wir ja auch im Kinder- und Jugendbuchbereich muss es das ja auch geben. Es ist ja was anderes, sich als Erwachsener damit auseinanderzusetzen, aber das fehlt, glaube ich, auch oft. Dann würde ich jetzt zum Platz 1 übergehen. Der kommt von dir.
Okay. Ja, Do the Right Thing von Spike Lee war für mich eine absolute ich habe da zum ersten Mal verstanden, was es eigentlich braucht, um damit ein Riot passiert. Also es ist sehr aktuell, der Film ist, glaube ich, von 89 oder sowas.
Ja, 89. Der ist geradezu erschütternd aktuell, ja.
Ja, weil es da um Polizeigewalt geht und es geht auch um den Tod eines jungen Mannes im Würgegriff der Polizei. Und es geht um Tension in eine italienische Pizzeria in einem schwarzen Viertel herum. Und Spike Lee spielt Mookie, den Pizza-Austräger. Und da kommen die ganzen Klischees, die man so hat, die Italoamerikaner gegenüber Schwarzen haben und die Schwarze gegenüber Italoamerikanern haben. Also die ganzen Klischees kommen zu tragen. Es sind großartige Schauspieler dabei, ja, Ossie Davis und auch die, wie heißt der jetzt nochmal, die Dame, die am Fenster sitzt, ja.
Ich musste mir den ja auf Deutsch anhören, wo ich dauernd an die ältere Dame von den Golden Girls dachte, ja, weil das nämlich die gleiche Synchronstimme ist, macht einen Wahnsinn.
Ja, aber es ist halt ein großartiger Cast und er hat da einfach die Anatomie eines Race Riots gemacht. An einem Tag spielt diese Geschichte im Sommer, wenn es unglaublich heiß ist. Und das schaukelt sich auf und am Ende, am nächsten Morgen, gibt's nur noch Trümmer, ja, rauchende Trümmer. Und die haben sozusagen ihre eigene Pizzeria, ihre Neighborhood-Pizzeria abgebrannt. Und man versteht, warum.
Ja, und gleichzeitig finde ich der Film aber sehr leichtfüßig erzählt. Also der ist ja nicht... Also am Anfang, der hat auch viel komische Elemente. Das sind ja oft auch so sehr, gerade die zwei italienischen Söhne des Pizzabetreibers sind ja auch so ein bisschen Karikaturen und die sagen auch natürlich unfassbar dumme Sachen und oder es ist auch oft sehr lustig und charmant. So, man hat lange gar nicht das Gefühl, dass das auf das hinausläuft, auf das es hinausläuft, dann am Ende, nämlich so ein Riot.
Ja, das ist total wahr, das stimmt. Oder auch dieser weiße Kerl mit seinem Fahrrad, mit seinem Rennrad, der dem einen da über den zufährt.
Geh zurück nach Massachusetts, bin hier geboren. Ja, das ist so sehr
lustig. Das Brown House gekauft hat, ja, ja. In diesem Ding. Das hat damals schon ziemlich viel Geld gekostet, ja. Also worauf ich hinaus will, ist einfach, es war Gentrification war drin, alles Mögliche. Super gemacht. Gutes Auge für die Geschichte, auch für die Black Community natürlich, in der er immer noch lebt. Das Spike Lee lebt ja in Bed-Stuy. Und das ist einfach New York vom Feinsten.
Ja, ja, total.
Großartig. Ich liebe diesen Film. Spike Lee ist ja auch einer der ersten schwarzen Persönlichkeiten, die ich interviewt habe in meiner Karriere. Ja, ich habe den, glaube ich, 93 das erste Mal interviewt. Und zwar war ich da gerade junger Reporter bei Zeit.tv in Hamburg und bin nach Berlin gefahren, um ihn auch bei der Berlinale zu treffen. Und der Witz ist, der Spike sagt dann zu mir, ey, weißt du bist der einzige schwarze Journalist, der mir hier die ganze Zeit, krieg ja lauter irgendwelche weißen, also Weißbrot hat er nicht gesagt, aber irgendwie so nach dem Motto, was ist das denn hier? Und jetzt hier gibt's Schwarze? Wo kommst du denn her? So nach dem Motto.
Aus Bonn.
Ja, genau. Und dann sagt der irgendwie, ja, ist ja irre, gibt's ja noch mehr von dir? Ja, klar. Also das wusste ich ja gar nicht. Und dann habe ich ihm das so ein bisschen erzählt, nachdem das Interview vorbei war. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Wir sind ja im Februar, Berlinale, Februar Black History Month. Hast du mal Bock mitzukommen zum Black History Month hier in Berlin? Ja, klar. Dann sag ich mal, ich hole dich einfach in deinem Hotel ab. Ja, okay, machen wir, wenn ich hier durch bin mit dem ganzen Ding. Ja, dann hat er so seinen Film promotet. Dann habe ich ihn abends im Hotel abgeholt und habe das organisiert. Und bin dann mit Kamera natürlich, ich bin Reporter, ja, also ich habe das natürlich gedreht, und bringe ihn dann zum Black History Month in Berlin. Und dann sitzt er auf der Bühne und kann es nicht fassen. Und dachte, this could be hard. Ja? Und deswegen, wenn er in Berlin ist, dann meldet er sich und dann gehen wir mal ein Bier trinken oder so. Dann ist ganz witzig. Der Kerl ist schon ziemlich, ziemlich gut. Also ist ein gut. Nicht alle seine Filme gefallen mir, ja, also da sind auch Sachen, da komme ich aber nicht hinter, bin halt kein Amerikaner, sondern Deutscher, ja, da fehlt dann halt dann auch die kulturelle Anbindung an Amerika, ja, also wenn ich das gutieren soll, aber Do the Right Thing war
ja,
für mich...
Ja, das ist super, also er ist wirklich... Also abgesehen davon, dass er von der Thematik her noch aktuell ist, ich finde, also bei dem Film, der 89 gedreht wurde und auch vielleicht mit bescheideneren Mitteln, als er sie dann später gehabt hat, mit Sicherheit, ist der wahnsinnig guckbar immer noch. Also
ja, es ist ein richtig guter Film, lohnt sich anzugucken, die Musik ist gut,
ja,
Radio
ist
mit
Public Enemy kann ich jetzt vielleicht nicht mehr hören, diesen einen Song. Wirklich sehr viel Fight the Power. Das ist wirklich sehr viel.
Ja.
Aber ja, nee, das ist schon, der Soundtrack macht schon echt Spaß. Da war ich direkt, ja, nicht sofort so, ein paar Sachen wieder irgendwie mir nochmal raussuchen.
Ja, und der hat ja natürlich auch sein Erstling, ne? Sein Erstlingswerk, She's Gotta Have It, ja, ist einer der ersten Filme, ist noch in Schwarz-Weiß gedreht. Geht's um so schwarze Liebe, ja, echt toll gemacht, auch in New York natürlich, ist ja nun seine Heimat und macht das am liebsten alles in New York, aber She's Gotta Have It ist auch so ein großartiger Film, ja, Mo Better Blues, also ich guck mir eigentlich fast alles von ihm an, aber das ist immer noch mein Lieblingsfilm, ja. Also muss
Black Klansman fand ich auch ganz cool. Den allerletzten, den er jetzt, glaube ich, gemacht hat für Netflix, The Five Bloods, der hat mich jetzt nicht ganz so vom Hocker gerissen. Da geht es um so schwarze Vietnam-Veteranen, die dann Jahre später zurückkehren, weil sie da noch einen Schatz zu heben haben. Und dann geht es halt auch um die Konflikte und die so haben. So, da sind viele gute Sachen drin, aber so in Gänze hat der mich jetzt auch nicht so überzeugt. Aber nichtsdestotrotz, ja, fantastischer Filmemacher.
Ja, absolut. Und ich finde es einfach, ja, mir hat das, ich habe da einiges gelernt, ja, in dem Film. Und mich hat das immer interessiert, wie entsteht das eigentlich? Wie entsteht Gewalt? Wie entsteht auch spontane Gewalt? Wie entsteht sowas wie ein Riot? Ja. Mhm. Also was mir Hoffnung macht, so ein bisschen, ist ja, dass die die Black Lives Matter Bewegung von heute unterscheidet sich ja in einigen Punkten von der Civil Rights Bewegung in den 60er Jahren. In den 60er Jahren waren das in den USA fast ausschließlich weiße, Schwarze, die da marschiert sind, mit ein paar Weißen dabei. Heute sind die Black Lives Matter Demonstranten alles. Weiß, Schwarz, Latinos, egal, sind Trans People dabei, sind Gay People dabei. Im Grunde genommen sind alle dabei und sagen Black Lives Matter, weil eben nicht nur Black Lives Matter, sondern Trans Lives Matter, Gay Lives Matter, White Lives Matter. Ja, worauf ich hinaus will ist, das ist eine viel diversere Bewegung geworden, die auch international viel diverser ist. Also sie ist so bunt in den USA, nicht nur bunt in den USA, sondern sie ist auch bunt in Deutschland. Hier in Berlin gab es eine große Demo letzten Sommer. Da waren die Schwarzen ja in der Minderheit. Ja, also worauf ich hinaus will, Das ist gut. Das gibt mir Hoffnung. Also das ist, es geht jeden an und jeder, wenn viele mitmachen, dann kriegen wir auch diesen Rassismus in den Griff. Ich muss das hoffen, weil ich habe Kinder, ja. Die gehen mittlerweile selber auf die Demos. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich will einfach hoffen, dass das irgendwann mal ein Ende hat, dass das einfach nicht mehr, dass das völlig egal ist. Ja, wie man aussieht, welches Geschlecht man hat, welche sexuelle Orientierung, ob man trans ist oder nicht, hetero oder sonst was. Ja, das ist eigentlich so unwichtig, ist natürlich Teil deiner Identität, das sollst du auch behalten. Ja, ich will dir das nicht wegnehmen, aber letztendlich muss halt dieser Diskriminierungsansatz, der muss weg. Und wenn der weg ist, dann ja, sind wir halt noch Menschen und dann gibt's immer noch genügend Arschlöcher. Ja. und tolle Leute. Ja, also das ist sowieso eine Erkenntnis in meinem Leben. Arschlöcher gibt's überall. Ja, mit jeder Hautfarbe, jeder Hautschattierung. Ja, das ist universell.
Okay, dann schiebe ich noch meinen Platz 1 hinterher. Und das ist bei mir Dolomite is My Name von 2019. Das ist ein Film mit Eddie Murphy über den Comedian und Entertainer Rudy Ray Moore. Auch das eine Person, von der ich noch nie gehört hatte. Der lag eine Weile auf der Watchlist und ich war mir ein bisschen unsicher, weil ich die Person irgendwie nicht kannte. Ich mag Eddie Murphy ganz gerne und so und dachte, der ist auch ganz gut besetzt und so. Aber das ist ein absoluter Überraschungshit für mich persönlich gewesen, weil erstmal ist er wirklich wahnsinnig witzig. Der ist toll gespielt. Der zeigt, wie wahnsinnig wichtig eben auch sowas wie diese Blaxploitation-Filme waren für einen Identitätsbildungsprozess. Dass es, wie wir ja auch schon gesagt haben, natürlich nicht nur Hochkulturbeiträge zu einem Thema braucht, sondern dass es eine Teilhage gibt auch an Entertainment, an ganz schlichtem, einfachem Entertainment. Und das kriegt dann gleich eine ganz andere Wertigkeit. Also er hat angefangen als so Stand-Up-Comedian mit einem, da muss man ein bisschen ausholen, es gibt so ein Spoken-Word-Game, The Dozen, das wird dir wahrscheinlich was sagen, aber ich kannte das vorher auch, also hatte das mal irgendwo ein Buch gelesen, aber dann auch wieder vergessen. Sagen wir mal, aus heutiger feministischer Sicht ist es ein bisschen schwierig, weil es sehr viel damit zu tun hat, es kommt auch in White Man Can't Jump vor, dass man vor allen Dingen die Mütter der anderen Herren tief beleidigt. Your mama is so fat! Und dann kommt ein fantastischer Vergleich. Und so, und das macht er da halt auch. Das ist halt, aber es ist halt nicht so sexistisch wie andere Dinge, sondern es ist halt wirklich unfassbar komisch, weil das total absurde Sachen sind. Das gibt's allerdings nicht in der Gegenvariante, das nicht. Aber es ist auch egal. Das ist wirklich unglaublich lustig. Das nimmt auch Musik auf. Und dann fängt er irgendwann an, sagt, ich will auch einen Film machen und kreiert dann halt eben diesen Charakter, diesen fiktiven Dolomite. Und es ist so unfassbar lustig, diese Filmszenen, die da drehen und auch die Unsicherheiten, die er hat, selbst gegenüber sich selbst als Künstler, und weil ihm auch viele sagen, es ist alles Schwachsinn, es verkauft sich nicht, es will keiner haben. Und es verkauft sich eben doch, es ist eben doch erfolgreich und halt wahnsinnig wichtig für die afroamerikanische Community gewesen. Und das ist Wesley Snipes spielt da auch mit, als, glaube ich, Regisseur dann von diesem Film, den sie dann drehen, ist unfassbar komisch darin. Also völlig abstruse Regie, die er da führt und redet auch völlig aberwitzig, also nimmt sich auch sehr stark selbst aufs Korn. Es ist so wahnsinnig viel da drin. Also den kann ich mich nur wärmstens empfehlen als ausgesprochen unterhaltsam mit toller Musik. So, das wäre mein Platz 1.
Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich muss jetzt nach dieser Hommage, ist jetzt ganz weit nach oben. Also er ist auf meiner Watchlist, aber jetzt ist er gerade mal um 10 Plätze nach oben.
Habe ich ihn gut verkauft, gut gepitcht, den Film.
Hast du sehr gut gemacht.
Ja, gut. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir können natürlich noch 100 Jahre weiterreden über fantastische Filme von Ma Rainey's Black Bottom bis zu 42. Auch alles Filme, die so in so eine ähnliche Range gehen, aber unterschiedliche Genres. Das eine ist ein Sportfilm. Tenet fand ich auch ganz gut, auch wenn den viele ein bisschen schwergängig fanden. Da ist natürlich auch Science Fiction sehr kompliziert. Aber mit dem Sohn von Denzel Washington auch top besetzt. Kann man jetzt etwas lang. Können wir noch sehr lange reden. Aber ich glaube, wir sind jetzt bei 1 Stunde 45. Wir wollten eigentlich nur eine Stunde reden. Sonst
passiert halt. Ne? Aber es ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ich glaube, ich hoffe, wir haben auch ein bisschen Inspirierendes, Unterhaltsames geliefert. Von Sonnenbränden bis zu, bis zu Filmtipps. Und alles Wichtige dazwischen, sehr Wichtige dazwischen, das verlinken wir natürlich alles. Ich habe auch noch eine andere Doku, die ich nachreichen würde, zu dem Thema, die auch bei Dreisat in der Mediathek zu finden ist. Ich bin kein Kostüm. Geht es um kulturelle Aneignung. Auch das finde ich ein sehr starker Beitrag, Doku-Beitrag zum Thema, würde ich empfehlen. Knödel ich in die Shownotes. Und ansonsten bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich hoffe, unsere Aufnahme hat sauber geklappt. Sonst rufe ich dich nochmal an.
Ich auch.
Und du musst dazwischen die Festplatte löschen.
Oh Gott.
Du musst mir alles nochmal machen.
Ja, ich schick mir mal ein Foto von dir, dann kann ich das auf meiner Webpage auch mal ein bisschen hosten und verlinken deine Sendung und ja. Deinen Podcast, finde ich klasse.
Ich suche das Schmeichelhafteste raus, was ich finden kann. Okay, gut. Also, vielleicht finde ich eins mit Sonnenbrand.
Ja. Ja. Oh, Feier, das fotografiert man noch nicht.
Nee,
so wie einer die Haut.
Nein, im Zweifel gibt es höchstens ein Kinderbild davon, wo meine Mutter sich vielleicht über mich lustig gemacht hat oder so. Das ist nicht auszuschließen, aber ich wüsste jetzt nicht. Nein, ich suche ein ganz normales Bild raus.
Ja, gut, wunderbar. Okay. Alles klar.
Vielen Dank.
Ich danke dir.
Ich drücke jetzt einfach mal auf Stopp. So, da bin ich nochmal wie immer mit einem Schlusskommentar. Diese Folge ist mit einem 90-Minuten-Gesprächsteil tatsächlich die längste bisher. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Aber mein Gefühl ist, das hat's gebraucht. Und ich hoffe, es hat geliefert, was die Intention war. Ganz viel Inspiration, Information, Hintergrund und Wissen zu einem der wohl dringlichsten Themen unserer Zeit. Und zum Glück war das Gespräch vollständig auf beiden Seiten. Das Tool bzw. der Dienst, mit dem ich aufnehme, hat dazwischendurch ja mal wegen des Speicherplatzes gemeckert. Bemerkenswert fand ich ansonsten, ist mir in Erinnerung geblieben, dass John tatsächlich überredet werden musste, sich filmisch mit dem Thema so auseinanderzusetzen, wie er es getan hat. Aber auch total nachvollziehbar, weil es eben wahnsinnig anstrengend und aufreibend ist, wenn das so viel mit der eigenen Biografie oder dem eigenen Leben zu tun hat. Die wichtigsten Links zu den angesprochenen Dokus oder Filmen findet ihr in den Shownotes. Außerdem habe ich euch mal den Link zur Bewerbungsseite des ZDF reingepackt. Wenn ihr ein Praktikum machen wollt, findet ihr dort immer wieder freie Plätze und alle Infos dazu. Und besonders geht das eben an BIPOC bzw. Menschen mit Einwanderungsbiografie. Beim Frauenanteil sehen wir, wie gesagt, überdurchschnittlich gut aus. Das kann ich auf jeden Fall sagen für den Bereich, wo ich mit Hospitantinnen zu tun habe, aber sonst eben doch noch sehr blass. Insofern schaut rein, guckt, ob da was für euch dabei ist, bewerbt euch. Ich find's gut. Ansonsten kann ich am Ende nur noch mal betonen, lasst uns versuchen, was zu verbessern. Ihr werdet immer mal wieder Fehler machen. Wir alle machen immer wieder Fehler, ich auch. Aber let's talk about it. Vielen Dank fürs Zuhören, Teilen und Mitmachen.